Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Wir haben eine absolute Hammer-Gaming-Woche hinter uns. Das Summer Game Fest hat die komplette letzte Woche gerockt. Es ging schon viel früher los am Dienstag mit dem Unreal Showcase, wo wir die erste Tech-Demo vom neuen Witcher-Teil gesehen haben. Es war eine wirklich kranke, crazy Woche. Ich habe bis auf eine einzige Show alles durchgewatcht, wie so ein kranker Nerd. Und ich sag dir, es war richtig schön, was wir heute machen mit euch. Wir sprechen über das Summer Game Fest, allerdings legen wir den Fokus auf ein paar Titel, die uns besonders ans Herz gewachsen sind, unter anderem Clair Obscur, Expedition 33 und auch auf einige spannende Ankündigungen, die es während des SGFs gab. Unter anderem ein Herzensgame für mich, The Expanse bringt ein neues Spiel raus. Da bin ich sozusagen direkt vor Freude auf der Couch explodiert.
Wie immer.
Das war wirklich, mir ist die Kinnlade runtergekracht. Aber womit möchte ich erstmal beginnen?
Übrigens habe ich auch genauso wie du, ich habe das auch total gelebt, das Summer Game Festival, und habe das heute in 1,5 Stunden alles nachgeholt.
Genau.
Im Schnelldurchlauf. Oder jetzt lass es 2 Stunden gewesen
sein. Ihr müsst wissen, wir haben diesmal professionelle Arbeitsteilung gemacht. Der Tim ist feiern gegangen und ich habe die ganze Recherche gemacht und alles durchgewatcht.
Wenn du mir dann sagst, dass ich das gucken soll, ich kann ja nicht alles gucken.
Ja, immer muss man alles sagen. Nein, Spaß beiseite.
Irgendjemand muss ja auch mal Bier trinken. Also das kann
ja. Ja, wir machen immer so viel für den Podcast hier, dass wir unser Real Life halt so vernachlässigen. Ab und zu muss einer von uns mal raus ins Real Life.
Ja, weiß schon gar nicht mehr, was ist denn überhaupt für eine Jahreszeit? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, fühlt sich an wie Sommer.
Momentan sieht es nach Herbst aus. Wenn
ich hier aktuell wieder eine Herbstwoche, ne? Es schwankt so oft.
Summer Game Festival draußen, Wetter wie im Oktober. Es war so ein bisschen.
Es hat eigentlich vom Wetter her nett zusammengepasst, aber das Gute war, du konntest drin schön mit gutem Gewissen hocken und gucken. Und warum
man da. Das kannst du doch bei jedem Wetter, da könnten es doch draußen 1000 Grad sein.
Und ja, stimmt schon.
Da hast du auch kein schlechtes Gewissen.
Nee, schlechtes Gewissen auf gar keinen Fall, eher große Freude. Was ich euch da draußen erstmal mitgeben will, bevor wir dann auch schon mit Clair Obscur anfangen, weil dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Mich hat dieses Jahr, also ich muss erstmal damit anfangen, dass Tim und ich eingefleischte E3-Fans sind. Wir lieben die E3, das war jedes Jahr eine ganz besondere Zeit, wenn die E3 rauskam. Ich habe mich da Monate vorher drauf gefreut. Das war immer was ganz Besonderes. Und seit es dann halt Corona und die E3 nicht mehr gab, war so ein richtig großes Loch da, was irgendwie keiner so richtig füllen konnte. Und dann kam halt eben der Jeff Keighley um die Ecke und hat gesagt, komm, ich fülle dieses Loch jetzt mal, zumindest bis zur Gamescom hin. Und er hat es wirklich geschafft, über die letzten Jahre da eine richtig krasse Instanz aufzubauen, die sich wirklich auf die Spiele und auf die Entwickler fokussiert, mit also wenig Werbung drumherum. Es ist nicht so wie bei anderen Veranstaltungen, wo du andauernd irgendeine Schrottwerbung oder 10-mal Holy eingeblendet bekommst, wie bei jedem YouTube-Video heutzutage. Das war wirklich sehr fokussiert auf die Games. Und ich wollte nur mal kurz berichten, wie umfangreich diese ganze Veranstaltung mittlerweile ist. Denn die ging also letzte Woche Dienstag, am 3. Juni, schon mit der State of Unreal los. Einen Tag später gab es die State of Play von Sony. Dann am Freitag, also wieder 2 Tage später, gab es das Summer Game Fest, die Hauptshow. 2 Stunden am Abend, ein Trailer nach dem anderen im Minutentakt. Das war wirklich so. Ich habe da mit einem Kumpel gesessen und die ganze Zeit WhatsApp währenddessen geschrieben. Du warst nach einer Stunde schon so repetierartig zugeballert, dass du gar nicht mehr aufnehmefähig warst für weitere Sachen. Also der Flo, Grüße an dich. Der hatte gesagt, du, jetzt reicht's mir, jetzt könnte es auch vorbei sein, obwohl ich mehr sehen will, aber ich kann bald nicht mehr. Und ja, ich habe dann halt noch zu Ende geguckt. Und das war nur die Hauptshow am Freitag. Am nächsten Tag gab es noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 einstündige bis anderthalbstündige Shows zu spezifischen Themen. Ich nenne jetzt nur mal 1, 2 davon. Zum Beispiel den Wholesome Games, die Wholesome Games Show, die Woman-Led Games Show, die Latin Games Show und so weiter. Also man hat sich quasi Spiele wirklich sortiert nach verschiedenen Macharten und hat die dann noch mal in einer eigenen Show präsentiert, was ich ziemlich cool fand, weil ich wusste halt, wenn ich jetzt die Wholesome Game Show gucke, die wollte ich unbedingt sehen, dass ich halt nur so cozy Games und so nette Zeitvertreiber sehen werde und sonst halt nix. Und deswegen hat mir das Konzept sehr gut gefallen. Aber wenn ihr dachtet, jetzt wäre es schon vorbei, Quatsch, einen Tag später, am Sonntag, gab es dann den Xbox Showcase abends und danach noch die PC Gaming Show. Also wenn das nicht ein krasses Paket an Gaming-Ankündigungen und an Games-Liebe ist, eine Woche lang, dann das ist wie das Wacken des Gaming gerade geworden dieses Jahr. Das war mal kurz mein Bericht, um euch eine Übersicht zu geben, wie umfangreich das mittlerweile ist. Ich denke, den meisten ist das gar nicht so bewusst.
Ja, das ist schon, also das ist der absolute Wahnsinn, wie viele Games da gezeigt werden, wie viel Entwicklung da gezeigt wird. Das ist, hat man überhaupt nicht auf dem Schirm halt, ne? Also wenn man das jetzt mal sieht, wie der auch welche Qualität an Grafik, an Größe der Spiele etc., was dann dahinter steht, was da eine Branche entstanden ist. Wenn dann das vor 30 Jahren mir zeigen mal der Super Nintendo oder die PlayStation 1 so ungefähr einer mal gesagt hätte, was da irgendwann mal draus wird, absoluter Wahnsinn, wirklich.
Das ist unglaublich. Und es wächst und wächst jedes Jahr immer noch weiter. Und früher waren es ja auch irgendwie nur wir Nerds, die überhaupt mit dem Thema zu tun hatten. Und Eltern und so kamen gar nicht in Frage, Großeltern schon gar nicht. Und heute, wenn du dir die neuesten Statistiken anguckst, es zocken halt 60-65% oder so der Deutschen jetzt mal über den Daumen. Und da sind alle Altersklassen mit großer Begeisterung dabei, online ja, wie offline.
Weil ich ja heute schon Opa bin halt, ne?
So, ja, ich glaube, wir zählen schon ein bisschen da in die Range langsam rein. Ja,
auf aber jeden Fall.
Old Nerds auf jeden Fall.
Ja, Opa erzählt vom Krieg, gibt's halt, ne? Wahrscheinlich wieder die eine oder andere Anekdote, ja.
Und das machen wir auch öfter und gerne. Und ich glaube, das ist auch immer sehr beliebt, wenn wir wieder die Kriegsachse auspacken und eine Geschichte
berichten. Machen wir uns nichts vor. Leute, die jetzt in unserem Alter, der sogar noch mal 10 Jahre älter sind, die sind mit Zocken groß geworden. Die sind mit Spielen, mit Gameboy, mit allem drumherum groß geworden. Und die meisten legen das irgendwo mal beiseite oder machen das halt mehr, mal weniger, ist ja ganz klar, aber das ist halt einfach unsere Generation.
Ja, ganz.
Ich glaube sogar wirklich, und also das ist so mein Gefühl, so die jetzt 16-, 17-Jährigen, die zocken sehr einseitig Games, ich sag mal so Richtung Fortnite und solche Geschichten.
Ist auch mein Eindruck.
Aber so dieses, das Gaming steht im Vordergrund, weiß ich nicht mehr, ob das heute noch so ist. Also bei mir war es ja damals auch nicht so. Ich habe ja auch erst, wir hatten ja schon mal am Anfang unserer Expedition hier drüber gesprochen, wie man so zum Zocken überhaupt gekommen ist. Und ich glaube, dass ich auch erst so mit, also man hat immer PlayStation gehabt, man hat immer Super Nintendo, bla 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 gehabt. Aber so wirklich das tiefe Vergraben da drin kam eigentlich erst dann so ab 25, 30, vielleicht sogar eher. Wo man dann wirklich hart viel Stunden da reingeballert hat, ne?
Das ging bei mir tatsächlich sehr, sehr früh schon los, ne? Weil ich ja auch schon mit den Multi-User-Dungeons, also ganz früh online gespielt habe und dann auch alles mitgemacht habe. Ultima Online, Meridian und so. Und da hatte ich dann. Ja,
ich war früher öfter draußen in meiner Jugend, Tobi. Kennst du das draußen? Wenn du die Treppe runtergehst und diese große Tür vorne, wo einmal am Tag so ein Typ kommt, der so Briefe durch den Schlitz, das sind diese E-Mails in Papierform.
Das macht der gelbe Mann.
Ja, und dann, wenn du da rausgehst, das nennt sich Real Life, ist aber auch meistens scheiß Grafik und die NPCs sind kacke.
Ja, und irgendwie, ja genau, ich wollte gerade sagen, da gibt's auch viele Sachen, über die man da keine Kontrolle hat. Das finde ich immer sehr unangenehm, ne? Man kann auch nicht auf Pause drücken und so Sachen.
Ah, wenn du mal wie bei GTA mal 10, 15 Leute mit dem Auto überfährst, schrei gleich richtig groß und dann, das ist schon.
Ja, muss aufpassen, schon,
dass man es ein bisschen differenziert.
Tatsächlich, bevor die Multi-User-Dungeons und das alles kam, war ich ja so ein richtiges Draußenkind, ne? Ganzen Tag im Wald gespielt, Fahrrad
mit die 2 Tage von deinem.
Ja, ich habe gelebt.
Ich habe ja Geburtstag.
Ja, da kannst du einfach sein. Also so, da ist natürlich was Wahres dran, aber muss schon ehrlich sagen, ich bin ja direkt am Wald aufgewachsen. Ne? Bei mir war es ja vom Garten in den Wald nur einmal rüberhüpfen und deswegen haben wir die ganze Jugend verbracht. Aber dann, es war so, dann kam die Technik, das Programmieren. Und schwupps, war irgendwie, war ich nicht mehr im Wald, nee. Also zumindest nur noch in virtuellen Wäldern unterwegs, dafür aber viele.
Nicht mehr, nur noch alone in the dark daheim, aber nicht mehr alone in the woods.
Das erinnert mich an was, passt jetzt auch wieder super zum Summer Games Fest. Wir haben ja auch das Oblivion Remake gehabt bekommen, was jetzt wo ich mich wirklich auch mal grafisch Unterschiede gesehen habe, wo du richtig siehst, so was auch passiert ist, wie viel Liebe reingesteckt wurde. Und ich habe mich, weil du das gerade mit dem Wald und dem Gras erwähnt hast, an was so Cooles erinnert. Ich habe früher immer so einen Online Olnig hieß der, den gibt's schon lange nicht mehr, olnigg.de, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, der hat für die damaligen frühen Online-Games-Medien immer so Kolumnen geschrieben, so weißt du, wie der Kalkofer auf der letzten Seite des Hefts. Und der hat aber einen unglaublich coolen, einzigartigen Schreibstil gehabt. Ich habe den wirklich geliebt. Der kannte sich halt in der Tiefe mit den Games unglaublich gut aus und hat die dann da so ein bisschen aufs Korn genommen. Und der hat damals, ich glaube, der war das, ich will jetzt keinem anderen Autor Unrecht tun, aber der hatte so ein cooles Oblivion-Remake geschrieben, als das Spiel wirklich original rauskam. Und der hat relativ viel Kritik gehabt. Und der hat dann immer geschrieben, wenn ich versuche vorbeizuschleichen, wird mein Schleichen einfach ignoriert und die Wache greift mich direkt an. Aber nirgendwo wiegen die Bäume so schön wie in Oblivion. Und so geht dann der ganze Artikel. Er sagt immer irgendwas, was doof ist und erwähnt dann wieder, aber nirgendwo, ne, wiegen die Gräser so schön von rechts. Hat mich gerade irgendwie erinnert.
Wenn Spieleentwickler den Fokus ihres Spiels aus den Augen verlieren.
Das wäre dann, ja, die Überschrift darüber, genau. Ja. Aber was passiert, wenn sie es nicht tun? Und das ist der perfekte Einstieg zu Claire Obscur vielleicht und Expedition 33. Ja. Da wollte ich noch voranstellen, du hast den Braten früh gerochen.
Wer ist der Spezialist in unserem Team? Danke.
Na. Jetzt übertreibt man nicht gleich. So hier eine kleine Finger rübergereicht.
Blinde Huhn findet auch mal einen Korn. Oder in meinem Fall trinkt mal einen Korn.
Nee, aber ohne Scheiß, du hast es wirklich früh gerochen, den Braten, und hast gesagt, oh, da müssen wir mal unsere Augen drauf legen, das Expedition 33 könnte was Besonderes werden, das Claire Obscur. Ich weiß nie, wie ich es nennen soll, der ganze Name ist zu lang, egal. Bleiben wir bei Claire Obscur. Aber was ich nochmal wissen wollte, was war damals der Auslöser oder das Ding, was dich angetriggert hat? Weißt du das noch, was das auslösende Ding war?
Ist damals März diesen Jahres gewesen, oder Februar, also ist jetzt nicht so lang her. Dass ich jetzt mit meinen Opa-Anekdoten, ich bin damals aus dem Krieg zurückgekommen, dann habe ich das gesehen, damals im Volksempfänger.
Im März hat mir 40 gefallen. Oder so.
Ja. Nein, also sowas nicht. Also wir hatten ja im Frühjahr, im Februar, März, hatten wir ja so eine Folge gemacht mit der Spielvorschau des Jahres. Da habe ich auch schon, oder war so das Thema, AAA-Titel wie der En Masse irgendwo am Horizont. Und das hebt sich eigentlich gar nichts mehr so von dieser, ja, Grafikschlacht da ab. Und da ist mir das schon aufgefallen. Ich habe das in irgendeinem Vorschau-Video gesehen. Und da wurde das sogar noch so ein bisschen mehr Richtung Souls-like prognostiziert. Also da waren nicht viele von bekannt. Man wusste nur, es waren rundenbasierende Kampfsysteme mit Interaktionen, also dass du parieren und dodgen kannst, also parieren oder ausweichen kannst. Und dieser ganze düstere Artstyle und die Soundkulisse, die man da schon gesehen hat, also diese düstere Kulisse plus dieses interessante Kampfsystem, hat mich eigentlich damals schon sehr abgeholt, muss ich sagen. Und das hat sich ja auch bewahrheitet am Ende. Ne? Also es hat mir damals schon sehr gut gefallen, auf den ersten Blick schon.
Ich glaube, ich hatte damals gesagt, ich finde, dass es unglaublich interessant aussieht und vor allem, dass die Story eine interessante Prämisse ist. Und mich hatte das Kämpfen dann so brutal abgeschreckt, ne? Weil ich dachte, das wird so ein Souls-like. Und ich dachte, das Spiel durch seine Mechanik oder Art der Kämpfe verwehrt mir den Zugang zu sich selbst. Ne? Aber ist dann anders gekommen. Zugegeben, da gehen wir ja später nochmal mehr drauf ein. Aber ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang mit dem Kampfsystem, weil es mir nicht so Spaß gemacht hat. Dann sind aber wohl in mir meine alten Final Fantasy Muskelerinnerungen oder so wieder erwacht. Und dann fing es an, mir Spaß zu machen. Ich hatte mir halt vorgenommen, mich gar nicht so sehr mit dem Kämpfen und dem Mechaniken zu beschäftigen, sondern eigentlich nur mit der Story und habe deswegen auch die Schwierigkeit Story ausgewählt, die aber verglichen mit anderen Spielen hier eine ganz andere Hausnummer ist. Also das ist nicht Story-Mode wie beim Witcher oder so. Ja. Übrigens, warum habe ich beim Witcher eigentlich damals, beim Witcher 3, den Story-Mode gemacht? Weil ich wusste, dass mich das Spiel unglaublich viele Stunden kosten würde. Und ich wollte einfach auf dem Weg von A nach B, wenn ich mit Plötze da rumreite, nicht bei jedem klitzekleinen Kampf mit einem Wolf ewig viel Zeit verbrauchen. Ich wollte einfach schnell mich bewegen können, ohne groß aufgehalten zu werden. Und habe trotzdem noch 180 Stunden gebraucht und habe nicht mal alles erkundet. Ne? Und ohne DLCs.
Das sind all die Punkte, die uns da grundlegend unterscheiden. Ich hatte bei Claire Obscur sogar anfangs überlegt, ob ich es auf schwer durchspiele. Weil ich gedacht habe, naja, wenn hier jeder sagt, das ist schwer, das kann ich mir so nicht vorstellen. Aber ich war dann im Endeffekt sehr froh, dass ich nicht wie andere Menschen hier in dem Call
Anwesende nicht ansprechen.
Anwesende ausgenommen, dann wirklich gar keine Tinte auf dem Füller haben und das auf der Mädchenstufe durchspielen müssen. Nee, ich habe es dann auf normal gespielt und ich muss sagen, es war wirklich knackig. Ja. Also wir wollen ja auch diesen, das kann man mal dazu sagen, wir versuchen diese Rezession hier spoilerarm bis spoilerfrei zu halten. Also keine Angst, wer es jetzt noch nicht gespielt hat.
Wir werden euch.
Wir wollen jetzt nicht aufs Ende eingehen. Man muss auch dazu sagen, Tobi, du bist jetzt so im
zweiten Akt Mitte?
Es gibt drei Akte bei dem Spiel.
Es gibt drei Akte, genau. Ich bin im zweiten jetzt. Ich habe so 33, 34 Spielstunden, ziemlich genau um die 33, 34, lustigerweise. Und habe aber auch sehr viel erkundet, die Welt, und Nebensachen gemacht und Gebiete geklärt. Und da hat sich das ziemlich gezogen. Es war aber die ganze Zeit über interessant.
Ja, ich habe seit Anfang letzter Woche durch. Wir hatten ja auch mal eine kleine Falschmeldung, ich habe schon Tobi schon geschrieben, so, ich hab's durch, krass, was hier passiert. Und dann habe ich gemerkt, oh, das war erst der Ende vom zweiten Akt, es gibt ja noch einen dritten Akt. Und ich war schon total happy, dass ich es durch habe und alles geil und was da passiert ist, alles. Und dann so, da gab's noch einen Epilog, den muss ich jetzt noch spielen. Und dann habe ich so, stimmt, das waren ja drei Akte. Und
da war noch was.
Gerade der dritte Akt Also ich wirklich, hab so Bock. Wir haben es ja öfter dann auch untereinander geschrieben, episch. Also du, normal bist du der, der das Wort episch inflationär verwendet, aber diesmal muss ich auch sagen, also waren schon...
Sehr schön.
Also ich muss sagen, mich haben halt diese Kämpfe, die Entwicklung der Charaktere, die man da hat, um die da so auch zu trimmen, dass diese Kämpfe gut funktionieren. Und die Inszenation der Kämpfe, Inszenierung der Kämpfe, brutal abgeholt, muss ich sagen. Also das hat mich immer am Ball gehalten. Und ich habe auch gerade dann im dritten Akt gar nicht mehr groß rechts und links des Wegesrandes geguckt. Also gibt's ja auch mehrere Minigames und so. Ist schon wirklich, ich habe mir da so mal ein paar Final Fantasy Videos angeschaut. Ich bin ja gar kein Final Fantasy, der JRPG-Spieler überhaupt nicht.
Das mochte ich früher gern. Ja, so Chrono Trigger und sowas.
Ja, jetzt gerade durch dieses Spiel habe ich auch so ein bisschen den Fable für diese Kampfsysteme wieder gefunden.
Wenn du da wirklich noch mal ein absolutes Super-Mega-Highlight spielen willst und dich auf Pixelgrafik und natürlich nicht diese krasse Inszenierung ein bisschen einlassen kannst, dann spiel wirklich noch mal das. Da gibt's glaube ich, so ein Remake von Chrono Trigger. Das ist auch, glaube ich, noch gar nicht so alt.
Wurde mir schon mehrfach empfohlen sogar.
Also, das Spiel hat vor allem eine geile Story, aber überragend. Ich habe das ja damals vor Ewigszeiten gespielt, während es auch andere Leute um mich rumgespielt haben. Wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht. Und es hat uns alle gleichermaßen begeistert. Da gibt's einen coolen Frosch, der dein Begleiter ist. Und es gibt so eine coole der sagt irgendwann so einen geilen Spruch, ist natürlich auch nur textpixelig geschrieben, aber das hat mich so ab, this will be my final oder my final battle oder so. Weißt du, diese kleine Pixelfroschgestalt, aber in dem Moment bist du mit ihm geistig aufs Schlachtfeld gezogen. Das Chrono Trigger hat super viel Feeling, Gefühle, irgendwie Emotionen bei mir ausgelöst, weil es auch diese verschiedenen Welten hat. Ich meine, wir wollen jetzt nicht drauf eingehen, ich wollte ja eigentlich nur sagen, spiel das mal, wenn du da noch die Muße hast, da hast du ein tolles Game.
Was ich halt sagen muss, ich glaube, was mich sehr begeistert hat bei dem Kampfsystem von dem Spiel, ist diese Interaktion, dass du ausweichen musst, dass du parieren musst und dass das irgendwann auch Hauptbestandteil der Kämpfe wird. Also du kannst jetzt nicht durch, ich grinde mir jetzt hier die Level nach oben und grinde mir hier die Skills alle voll aus oder sonst irgendwas. Das würde dir irgendwann nichts bringen. Also das, wenn du dich dann nicht drauf einlässt und das auch versuchst, ein bisschen zu lernen, dann und zu timen und auch die Gegner zu lesen, das hat mich dann doch wieder sehr stark an Soul-Spiel erinnert. So dieses, du musst die Gegner halt lernen und studieren teilweise und so ihre, was machen sie, was haben sie auch für Fähigkeiten, das war schon sehr geil. Und jetzt hört sich das aber an, als wäre das Spiel rein kampfbasiert, was es ja eigentlich...
Das an der Stelle, 50% vielleicht. Wir sind schon ganz schön weit reingesprungen, eigentlich schon, haben uns jetzt schon sehr mit dem Kampf auseinandergesetzt. Lass uns noch mal eine kleine Rolle rückwärts machen, damit wir noch mal drauf eingehen, wo kommt das Spiel eigentlich her? Wer hat das gemacht? Dass wir noch so ein bisschen Kontext geben, aber dann knüpfen wir an der Stelle hier wieder an, würde ich sagen. Da wird es nämlich auch sehr spannend.
Sind verbrecht.
Was wir ja sonst nie machen, das müsst ihr heute halt einmalig verzeihen. Ja. Aber auf jeden Fall ist es auch wichtig, über den Kampf zu reden, weil wir, und ich finde es auch spannend, weil wir beide da so ganz unterschiedliche Erlebnisse mit haben. Der eine genießt es, der andere sagt so, naja, und genießt es dann doch immer mehr und mehr. Ich glaube, ich werde es zwar nie so genießen wie du, aber ich habe, wo ich anfällig für bin, ist eben dieses Bildcrafting. Und wenn ich da mal anfange, Luminas und Pictos rumzuschieben, dann gehen da halt auch mal anderthalb Stunden drauf und dann wird getestet. Und ich glaube, das kostet bei meinem Durchlauf auch ein bisschen extra Zeit, weil ich halt immer wieder einfach gerne mit diesen Systemen rumspiele. Und genau das wollte ich mir ja eigentlich sparen. Ne? Jetzt bin ich doch dem Ding auf den Leim gegangen. Aber kommen wir mal zum Ausgang zurück. Wer hat dieses Spiel, was uns so begeistert, überhaupt gebaut? Es gibt ein französisches Studio, das heißt Sandfall Interactive. Das wurde, glaube ich, 2020 gegründet, ist also gerade mal 5 Jahre alt und hat diese Zeit über auch mit ihrem Debütwerk, nämlich Clair Obscur, verbracht. Das Studio, das wurde auch in ganz vielen Ankündigungen und so immer wieder genannt, hat eigentlich nur 30 Mitarbeiter oder 33 oder zwischen 30 und 40, so genau weiß das keiner. Ja, aber eben,
ja gesagt, es waren genau 33 und so. Also es gibt ja...
Ist so ein bisschen der Mythos da drum. Ne? Also wir wissen, es ist auf jeden Fall ein kleines neues Studio, es ist das Erstlingswerk und dafür ist es einfach unglaublich, was die für ein episches Masterpiece hier rausgehauen haben. Das ist eine ganz besondere Leistung, die selten erreicht wird und deswegen auch so krass hell leuchtet, wenn es mal passiert. Womit ich ja wieder... Nein, reden wir nicht über Andor. Du weißt genau, welche Szene ich jetzt ansprechen wollte. Und wenn es brennt, dann wird es sehr hell brennen. Naja, zurück zu Clair Obscur. Also ein kleines Studio hat diesen unglaublichen, man könnte von einem Achtungserfolg sprechen, aber das Ding ist 10 Stufen über Achtungserfolg. Das ist meiner Meinung nach der heißeste Kandidat für Game of the Year 2025. Ich glaube, niemand wird das mehr vom Thron stoßen bis Ende des Jahres.
Wird schwer,
weil es, auf jeden Fall, ja. Es wird schwer, weil es auch zu unique ist. Also einerseits hat es diesen Bonus, ganz wenige Leute haben das gemacht. Wobei, beim Summer Games Fest hat der Jeff Keighley das hervorgehoben, hat gesagt, seht mal, was ein kleines Team von sehr passionierten Leuten hier schaffen kann, unglaublich. Er hat dafür im Nachhinein einiges so an Kritik bekommen, weil die Leute gesagt haben, naja, es stimmt ja gar nicht, dass es nur 30 Leute waren, die haben auch viele externe Firmen gehabt, mit die mit denen kooperiert haben.
Also, vor, selbst wenn es 50 waren oder 100,
ist ja noch, es spielt keine große Rolle. Der Unterschied ist halt, du hast eine Ubisoft mit 500 Leuten oder 1000 und da hast du 30.
Genau, die Teil von denen war ja von Ubisoft auch. Und
ja,
da wird Faktor 10, 20, 30 mit Leuten viel, viel schlechtere Spiele entwickelt, die absolute Quatsch sind.
Skull and Bones.
Wir können jetzt unendlich viele Beispiele aufführen.
Und 10 Jahre Entwicklungszeit.
Ja, und Millionen und Abermillionen. Genau. Für nix und wieder nix.
Geil. Da hast du mir eine perfekte Vorlage gegeben, um noch einen Ausholer vom Summer Game Fest zu machen. Da wurde so ein Naval-Spiel vorgestellt. Ich habe leider gerade den Namen vergessen, aber ein super krass geil aussehendes Schiffkampfspiel. Und dann schielst du so rüber zu Skull and Bones, schielst zurück auf das Spiel und denkst dir so, WTF. Ja. Also das war crazy, als ich das gesehen habe. Aber es gibt noch was viel mehr Crazies. Das erzählen wir heute ganz zum Ende.
Wollen wir bei Ubisoft nochmal weiterreden? Nein, ich denke nicht.
Nee, lieber nicht.
Also man muss sagen, was die Jungs da, Jungs und Mädels da gemacht haben, Wahnsinn, wirklich.
Großes Kino.
Ja, großes Kino. Apropos großes Kino, sie haben es auch gepackt für gerade die eine Antagonistenrolle, einen berühmten Schauspieler zu akquirieren, den Andy Serkis. Sind wir auch wieder bei Endor, Tobi, irgendwie kommen wir nicht weg.
Tja, so ein Pech.
Der da synchron spricht. Und sind noch so 2, 3 bekanntere Synchronsprecher und Schauspieler auch dabei.
Da habe ich einen Fun-Fact.
Und der hat das, glaube ich, sogar auch umsonst gemacht, soweit ich das gelesen hatte. Ne?
Und das ist krass. Ich habe nur eine witzige Anekdote gelesen. Und zwar, es war so, die hatten eine riesige Auswahl von Synchronsprechern, weil sich da wohl auch, also die haben nicht einfach eine Firma angerufen, hey, brauche 2 coole Synchronsprecher, lass mal rüberwachsen, schick mal Profile oder so, Portfolios, die haben irgendwie auch andere Leute sich zugelassen, sich zu bewerben.
Wenn man gesucht hätten, der sehr nasales Hessisch spricht.
Oh, Renoir? Steckt Renoir in dir?
Renoir, der Reine.
Genau. Aber wenn ich da mitmache, dann ist es der Reine hier.
Das ist der Renoir.
Das ist der Reine.
Das will ich mit dem Kerl lappen. Das ist der Reine.
Ist dann auch nicht die Maëlle, sondern die Merle. Und die Merle rein, oh Gott, wir müssen aufhören an der Stelle, sonst
wollen wir den vielleicht noch mal vorschlagen, da in Frankreich. Oh, da stehen die doch in Frankreich bestimmt total drauf, wenn man denen vorschlägt, dass man das noch mal
hessische Lokalisierung,
hessisch verorten, noch mal Lokalkolorit dann noch mal ein bisschen reinbringen. Da steht, also gerade Franzosen sind ja so offen für Lokalkolorit an der Stelle.
Sehr Rainer. Ja, vor allem, weißt du, ich denke jetzt gerade an die bewegendsten und traurigsten Szenen und wie die auf Hessisch klingen. Weißt du, die kleine Merle steht dann daneben, wie heißt denn dann ein Verso auf Hessisch?
Victor.
Halt. Der Victor. Und die Merle stehen zusammen halt am Ballermann 5 und dann sagt sie, oh, das Bier ist schon wieder alle, ich bin so traurig. Okay, jetzt, wir müssen an der Stelle wieder die Kurve.
Das heißt ja auch nicht Expedition 33, das heißt dann Ausflug 33.
Oh Gott, es wird ganz schlimm, was haben wir getan?
Der Claire Obscure, Ausflug 33.
Hier der Claire Obscure.
Claire Obscure.
Okay, wir kriegen uns jetzt wieder ein.
Reine. Ja, das wird super, wenn das. Da reden wir nochmal mit denen.
Das machen wir. Aber wo wir gerade dabei waren, also das Witzige war, die haben ganz viele Sprecher gecastet, haben aber einfach nicht drauf geguckt, wer das ist. Andere Leute gehen hin und sagen, ah, ich kenne den und den, ich will den unbedingt haben, weil der passt perfekt. Und dann haben sie einfach 2 aus diesem Pool ausgewählt, wo sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass es ganz bekannte Synchronsprecher sind, auch schon bekannt sind durch andere größere Sachen. Und hatten einfach, also wirklich, die haben halt mit ihrer Performance überzeugt und wurden dann einfach unwissentlich eingestellt. Fand ich cool, dass da nicht sozusagen von vornherein nur die bekannten professionellen bevorzugt
Typecast werden. Gemacht wird.
Genau. Und jetzt haben wir schon mal die Firmengröße. Die
das
Zeit
ist seltsam. Der eine Synchronsprecher, der sieht aus wie der Gollum von Herr der Ringe. Was? Ist
was? Mach Dinge.
Oder wie so ein Aff aus so einem Film.
Abgefahren. Ja, auf jeden Fall haben sie dann halt 5 Jahre entwickelt und haben halt sehr viel Freiheit dabei gehabt. Sie haben das Spiel ursprünglich in der Unreal 4 Engine entwickelt, sind dann aber auf die Unreal 5 Engine umgestiegen, was ihnen halt, naja, ihr habt es bestimmt schon oft jetzt in den Trailern gesehen, besonders letzte Woche, wir haben so viel Unreal 5 vor die Augen gesetzt bekommen. Und ich muss sagen, das hatte ich auch mit meiner Freundin dann letzte Woche noch besprochen und auch mit dem Flo, mit dem ich zusammen geguckt habe. Es gibt immer mal technische Upgrades. Es gibt große Sachen wie DLSS und sowas, die uns mehr Frames bringen. Es gibt Frame Generation. Es gibt so viel tolle Neuerungen, die uns unsere Hardware länger behalten lassen. Und die Spiele sehen trotzdem super aus und laufen in hohen Frames. Aber die Unreal 5 Engine ist mal wieder so ein Ding, was optisch einfach das nächste Level wirklich ist. Das siehst du, du kannst es nicht übersehen. Du siehst ganz klar den Unterschied vorher, nachher. Es ist wirklich, wir sind am Anfang dieser Ära. Und was ich da jetzt gesehen habe letzte Woche, das lässt einen teilweise einfach nur noch staunen.
Kommen wir ja dann auch noch mal bei dem einen oder anderen Spiel, wo wir noch mit auf dem Zettel haben, noch dazu. Schon dann, beeindruckend. Ist halt die Möglichkeit für so seelenlose Großunternehmen wie Ubisoft noch mehr high-polished Scheißspiele zu entwickeln, aber gut.
Was ich interessanterweise...
Geld ist ja nie weg, das hat ja nur jemand anders, sagt man ja bei uns.
Das stimmt. Ich frage mich aber ehrlich gesagt oft auch, ich meine, ich weiß ja selber nicht, wie schwer es ist, so eine Unreal 5 Engine zu beherrschen. Gerade vielleicht, wenn du auch von einem anderen Code kommst oder von einer anderen Engine. Aber ich denke, für so ein kleines Team, wenn du denen mit der Unreal 5 Engine so eine mächtige Waffe an die Hand gibst und da halt bei den 30 Leuten, welche dabei sind, die wirklich dieses Schwert schwingen können, dann siehst du halt, was dabei rauskommt. Ja. Wobei ich sagen muss, ist das bei dir auch so? Ganz oft, wenn ich von der dunklen Szene in eine helle gehe oder umgekehrt, dann ist so ein sehr, sehr krasser Überblendungseffekt da. Also das Licht ist viel zu intensiv.
Ja, man merkt ja schon, da wird schon viel kaschiert halt, ne?
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eine Designabsicht ist, ob die wollen, dass man so geblendet ist. Ich bin da auch unsicher. Könnte sein, ne?
Wollen wir noch mal ganz kurz auf die
Story.
Aber nur
ganz am Rand.
Die Light-Version.
Genau. Also was wir euch erzählen, ist quasi so die absolute Grundprämisse des Spiels, die auch aus allen Trailern und so weiter hervorgeht und bekannt ist. Wenn ihr bisher gar nichts gesehen habt und das unattended sehen wollt, also ohne Vorbeeinflussung, müsst ihr jetzt auch abschalten an der Stelle, weil dann erzählen wir euch sogar ein winziges bisschen zu viel. Wenn ihr da allergisch seid, müsst ihr jetzt raus. Für alle anderen, die Trailer schon gesehen haben, wird der Rest der Folge, also ist unbedenklich zu hören. Wir werden nichts verraten, was euch den Spielspaß schmälert. Ja. Ja, du hast es ja schon durch, dann würde ich mal sagen, erzähl uns mal, worum es da geht.
Das ist eigentlich gar nicht so einfach, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, da genau zu erzählen, um was geht. Man hat eine dystopische Stadt, Paris, also ähnlich zu Paris, sag ich mal, ne? Lumière. Und man sieht am Anfang eigentlich so das Leben, wenn man das noch so nennen kann, in dieser Stadt, was da so passiert anhand von 2, 3 Hauptcharakteren und bekommt eigentlich so nach und nach so bruchstückweise mit. Also es gibt keine, hier ist die Story, wir erklären das für alle Doofen da draußen, was hier passiert, sondern es ergibt sich aus Gesprächen, aus der Szenerie, aus dem Kontext, dass es wohl irgendwann ein Ereignis gab. Seitdem ist am Horizont so ein riesiger Monolith zu sehen. Und neben diesem Monolith sitzt eine große, also mehr als menschengroße Gestalt, die Malerin. Und einmal im Jahr erhebt sie sich und reduziert die Zahl auf dem Monolith. Momentan stand, also am Anfang von dem Spiel steht da 34 drauf. Dann während des Prologes quasi geht es dann auf 33 runter. Und man erfährt eigentlich, dass... Und von was ich jetzt rede, das erfährt man in den ersten 20 Minuten, ne, oder halbe Stunde.
Genau, das Ganze am Anfang, das ist aber auch schon in den Trailern und Teasern also relativ beworben worden. Das ist ja.
Erfährt man, dass jeder, der älter ist als die Zahl, die da drauf steht, sich quasi auflöst, stirbt.
Verschwindet also, einfach.
Verschwindet. So. Und so plättern, Staub.
Ich würde sagen, faded irgendwie away. Faded also so, wie sagt man faded away auf Deutsch? Faded
away. Ja, wir wollten ja auch weniger englische Wörter benutzen, lieber Tobias. Dann kannst du jetzt mal nachgucken. Der ist dann halt fort.
Der ist rausgefoddet. Rausgefoddet halt eigentlich.
Aber weg.
Genau, und, hinweg.
Nee, oder muss egal. Man sagen, man sieht dann halt da gerade am Anfang, dass das halt auf eine Zahl runtertickt, dann quasi alle in dem gewissen Alter auch die eine Protagonistin sterben dann, sind weg.
Gut Deutsch. Genau, und man muss dazu sagen, dass man auch im Zuge dessen sehr schon die erste Ahnung bekommt, wie diese Gesellschaft im Ganzen funktioniert unter dieser Bedingung, unter der die leben, unter diesem Damoklesschwert, diesem Schlimmen. Und das ist ganz, das ist eine der großen Faszinationen, die das, oder die größte Faszination, die das Spiel auf mich insgesamt ausübt, weil alle Dialoge und was da thematisiert wird im Spiel, wird halt immer von diesem Riesenschwert, was über dir hängt, bestimmt. Und da kommen dann ganz interessante Gespräche raus, die wir so in unserer Welt gar nicht führen können. Ja. Und das hat mich am allermeisten begeistert, weil die so cool sind, diese Dialoge, und auch so realistisch. An vielen Stellen habe ich gedacht, ja, das könnten zwei Leute sein, die wirklich in so einer Welt leben und sitzen. Die waren einfach, die sind so greifbar, so glaubhaft.
Und um dem Ganzen, was da passiert, was auch keiner erklären kann, der da ist, also keiner der Menschen, die man am Anfang kennenlernt, weiß auch nur im Annähernsten, was hier überhaupt passiert. Sie sind komplett ahnungslos.
Ja.
Und es wird seit Jahren, Jahrzehnten werden einmal im Jahr eine Expedition, das ist jetzt die Expedition 33, weil jetzt auch die 33 auf dem Monolith steht, losgeschickt, um das aufzuklären. Das besteht eigentlich aus Freiwilligen, also wird, glaube ich, keiner gezwungen, damit zu machen, es sind immer Freiwillige. Meistens sind es auch Leute, die dann in dem Alter sind, die jetzt eh nächstes Jahr dann ein Problem hätten. Genau. Und man muss natürlich auch sagen, dadurch wird ja die Bevölkerung auch immer jünger, ne? Also man kann das jetzt ja nicht unendlich lang machen, weil irgendwann gibt's halt nur noch 11-Jährige und dann hat sich das alles erledigt dann halt.
Das, ne? Also, das ist so krass, ne? Diesen Gedanken hatte ich auch. Weißt du, die Leute werden immer jünger, und zwar irgendwann so jung, dass sie sich gar nichts mehr gegenseitig lehren können, ne? Also sie sitzen ja, eigentlich alle nur da.
Fortpflanzen dann auch,
ne? Gar nichts mehr. Sie sitzen eigentlich irgendwann im Sandkasten nur noch und bewerfen sich gegenseitig, und keiner weiß mehr, in welcher Realität man überhaupt selbst ist. Also es ist ein furchtbares Szenario.
Ja. Und das ist eigentlich so, man sieht der Hauptprotagonist durchläuft so mehrere Stationen, nachdem die Zahl runtergetickt ist, und es wird sich eigentlich auf die Expedition vorbereitet, man erfährt mehr über die Expedition selbst. Man hat schon so ein paar Themen, dass wir wissen, dass schon andere Expeditionen stattgefunden haben, dass da aber noch nie irgendwas zurückkam. Also wir sind wirklich komplett im Dunkeln mit allem, was sie da machen. Genau. Und wissen auch gar nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, was sie da machen, oder ob sie, gibt sehr viele kontroverse Gespräche dazu, sehr viele kontroverse Ansichten. Und es ist schon sehr, sehr traurig und sehr dystopisch alles, ne?
Ja, und es weiß ja auch keiner, ob man da überhaupt ankommt. Also man fährt da mit dem Schiff los Richtung Monolith, aber ob du da hier ankommst oder was unterwegs sein könnte, das ist halt Glücksspiel. Aber ich meine, das Interessante ist ja die Wahl, vor die du gestellt wirst. Lebe noch mal dein letztes Jahr, deine letzten 365 Tage so, wie du möchtest, und dann gehe vermutlich in Frieden. Ob das friedlich ist, weiß ja auch keiner. Nur nachdem du da weggefadet bist, was da mit dir passiert, könnte ja auch ein ewiges Fegefeuer sein, das weiß keiner. Oder du versuchst halt noch mal was zu ändern. Also deine letzten bedeutsamen Tage zu nutzen, um die Welt doch noch zu verbessern, zu verändern. Und da gibt's halt ein paar Leute, die sagen, ja, ich mach das, weil ob ich das eine Jahr jetzt hier bin oder versuche nochmal das Ruder rumzureißen, dann versuche ich lieber das Ruder rumzureißen. Ja. Und interessant ist auch, dass ja eine junge Begleiterin, die eigentlich noch viel Zeit hätte, die sie in Ruhe verbringen könnte, sagt, ah nee, das ist aber hier nicht das Leben, was ich führen will, sondern ich komme trotzdem mit euch mit, obwohl sie eigentlich weiß, dass sie dann theoretisch in den sicheren Tod wahrscheinlich gehen müsste.
Ist eigentlich von der Sache her super interessant gemacht, ist mal ein ganz anderes Setting, und man merkt auch so, das ist jetzt nicht so das typische, wir sind die Helden, wir ziehen hier mit glänzender Rüstung in die Schlacht, überhaupt nicht. Und das hat mich schon stark abgeholt, muss ich sagen.
Also das
plus dann, man merkt dann relativ schnell, wie das ganze Kampfsystem, das wird so nach und nach aufgebaut. Das hat mich mega abgeholt, muss ich sagen. Also da war ich wirklich begeistert. Normal, wie gesagt, habe ich ja nicht viel mit rundenbasierenden Kämpfen zu tun. Baldur's Gate zum Beispiel hat mich auch super begeistert durch die rundenbasierenden Kämpfe, dass man jetzt sehr taktieren muss, was macht man.
Ja.
Und hier war das ja nochmal reduzierter, dass du eigentlich nur drei Kämpfer in dem Sinn dann immer hast. Und was ja ein unwahrscheinlicher Möglichkeitenbaum sich da irgendwann entfaltet. Und ich denke, du wirst keine zwei Personen finden, die das irgendwie gleich gemacht haben.
Ja.
Also klar, wenn die jetzt einer bei YouTube Pictos eingibt, Claire Obscure Meta-Bild, dann wird es schon mehrere geben, die den haben. Aber muss ich auch wirklich sagen, das war auch so meine Grundvoraussetzung. Ich habe extra nicht Prämisse gesagt. Meine Grundvoraussetzung, die ich mir selber gesetzt habe, war eigentlich, nur im Notfall mal bei YouTube irgendwas nachzugucken. Und ich habe wirklich, oder generell im Internet nachzugucken, und ich habe wirklich die kompletten roundabout 40 Spielstunden ohne jegliche Internetrecherche, Bild bei YouTube angucken oder sonst irgendwas gemacht. Also wirklich gar nichts. Und dadurch habe ich halt auch natürlich irgendwann für mich aufgegeben, in diese, ich sag mal so, semi-open world, in die man dann da kommt, in den einzelnen
Klar.
Da dann wirklich zu sagen, ich versuche jetzt hier alles einzusammeln, alles zu machen, alles zu tun. Und habe halt immer geguckt, wo kann man hin, was kann man machen. Aber ich habe keine, hier, ich sammle alle Collectibles ein oder sowas. Das heißt, von vornherein gar nicht auf dem, war gerade meine Idee da drin. Und gerade im dritten Akt muss ich sagen, man hat ja so mehrere Abschnitte, diese Open World, die sich dann auch immer mehr erschließt, weil man dann so einen Begleiter hat, der mehr Fähigkeiten gibt.
Und das sollten wir vielleicht kurz sagen. Am Anfang wirkt das Spiel erstmal so, als ob es relativ schlauchartig ist. Und das ist auch das, was man erwartet. Aber dann, verrückterweise, hat man quasi so einen Overworld-Modus, die ihr noch aus vor allem älteren Spielen oder zuletzt aus neueren Spielen wie Tiny Tinas Wonderlands kennt. Ja. Da lauft ihr quasi auf der Oberweltkarte mit eurer Gruppe von Instanz zu Instanz und könnt dann durch so Portale in wieder kleinere Abschnitte springen. Das fand ich relativ überraschend, dass habe ich erstmal nicht erwartet und dachte dann,
huch. Ich auch nicht so begeistert, muss ich sagen. Also diese, mit den komischen Zufallsbegegnungen und du läufst dann auf dieser Karte da rum und dann mit dem, Exquis?
Esquire. Darum, wenn du den endlich hast, dann geht's wenigstens schnell.
Ja, aber das, also da muss ich sagen, da würde ich auch mal ein bisschen Punkte abziehen, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also gar nicht.
Ja, also dieses, ja, ich hätte auch lieber irgendwas Schlauchartigeres gehabt an der Stelle. Es gaukelt einem so ein bisschen. Halt
auf der Map von einem Punkt zum anderen springen.
Sowas.
Fertig.
Es ist halt so, die versuchen dir halt Nebenquests und Nebenschauplätze zu bieten, die du optional mitnehmen kannst. Ich habe ja bisher auch so ziemlich alles davon mitgenommen. Was ich nur nicht mag, ist, wenn die Gebiete zum Beispiel relativ am Anfang sind und dann erwarte ich auch, dass die so ein bisschen auf meinem Level sind. Wenn ich, weißt du, mich ewig durch so ein Gebiet arbeite und dann finde ich in einer versteckten Höhle einen versteckten Spalt und hinter dem versteckten Spalt ist wieder so ein bestimmter Gegner. Und dann kann ich den unmöglich killen und muss irgendwie 30 Jahre später wiederkommen. Sowas, also Metroidvania-Zeugs.
Backtracking ist auch mein Ding.
Mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Es kommt drauf an, es gibt ja auch bei Souls-Spielen oftmals dieses Thema, dass du dann durch Abkürzungen auf einmal in andere Gebiete kannst und dann auch schon oftmals in Gebieten landest, wo du gar nicht hin solltest am Anfang. Macht das aber irgendwo auch storytechnisch Sinn und diese Welt zu erschließen, um andere Pfade zu finden. Aber hier hat sich das für mich überhaupt nicht erschlossen, da ich sag mal, ab Mitte Akt 2 bis Ende habe ich das dann auch eigentlich überhaupt nicht mehr gemacht. Also ich wollte so die Immersion des Spiels aufrechterhalten. Die Geschichte vorantreiben, die Charakterentwicklung vorantreiben.
Da hätte ich eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich meine, durch die Nebenquests und durch die Gegner auf dem Weg dahin und so, da kriegst du ja sehr viel Belohnung, auch sehr, sehr viel XP. Diese Bosse, die es da teilweise versteckt gibt, die knallen dir da mal 50.000, 20.000 XP um die Ohren. Ja. Wenn du das alles teilweise nicht hattest, wie schwer war dann der dritte Akt überhaupt noch zu bestehen? Also
das war schon knackig, muss ich sagen.
Also würdest du raten, so, oh Leute, geht vorher lieber dann doch nochmal 3-4 Nebenquests mehr machen? Oder?
Bei manchen Sachen, gerade wenn man auf den Mitteln spielt, würde ich vielleicht empfehlen, schon mal rechts und links mehr zu gucken. Auf dem Schweren, denke ich mal, musst du es machen. Weil du brauchst auch manche Skills und so, die du unterwegs vielleicht dann findest.
Stimmt.
Das ist schon, das sind schon Sachen dabei, die sind nachher schon, also wenn man die jetzt hätte, es gibt so ein sehr komplexes Skillsystem, brauchen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, war aber auch überraschend interessant gemacht, muss ich sagen. Viel interessanter, als ich erwartet hätte.
Wir können es ja mal ganz kurz anreißen. Du hast, wenn du in dein Inventar gehst, einmal eine Waffe, die du ändern kannst. Du hast ein sogenanntes Picto, das du ändern kannst. Ein Lumen. Wie heißen sie?
Doch,
Lumen. Lumen heißen so, ne? Ja, genau. Picto und Lumen. Und dann halt kannst du noch Fertigkeiten. Also du hast eine Waffe, du hast bestimmte Fertigkeiten. Von denen gibt's auch einige pro Charakter. Das sind halt wirklich viele. Genau, und die kannst du halt jede Runde wirklich dann unterschiedlich auswählen im Kampf und spielen. Aber die Pictos sind wie so eine Art Perk. Also die bringen dir eine Eigenschaft, eine Sondereigenschaft, die dir einen bestimmten Vorteil bringt. Ja. Genau, und es gibt davon aktive und passive. Also quasi, stellt es euch so vor, ihr habt eine Auswahl von 40 Stück, da gibt's echt massig verschiedene.
Super viele,
und die machen dann halt Dinge, dass ihr im Kampf mehr Aktionspunkte habt, dass ihr schneller angreifen könnt. Ganz, 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 ganz viele Sachen und viele Synergien. So, ne? Du könntest zum Beispiel von diesen Pictos und passiven Effekten, wir nennen sie jetzt mal aktive und passive Effekte, Kombinationen machen, die du so kombinierst, dass alle Gegner, die du mit Feuer angreifst, danach 25% mehr Schaden gegen Feuergegner. Feuergegner werden außerdem wehrlos und kriegen mehr Schaden und. Dann kannst du das alles aufeinander stecken.
Ja, und auch noch auf die einzelnen Charaktere und ihre Stärken von ihren eigenen Fertigkeiten auch noch abgestimmt.
Das ist wie das Maßschneidern des Charakters.
Ja, und du hast super viel Freiheiten. Also wir haben jetzt auch schon die letzten Wochen immer mal philosophiert, wer hier wie spielt. Und wir haben komplett unterschiedliche Ansätze, wie wir an diese Kämpfe und so rangehen. Finde ich super interessant. Und auch was ich jetzt im Nachgang, hatte ich mir mal ein paar Videos angeguckt, einfach nur mal so zu sehen, wie haben andere so die einzelnen Bosse gehandelt, nachdem ich es durch hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, das wusste ich alles gar nicht. Mhm. Und ich habe es trotzdem geschafft. Also es gibt so kein richtig oder falsch, glaube ich. Ja, aber es ist knackig. Also das muss man wirklich sagen, das wird ja auch noch blühen, obwohl du spielst ja auf die Light-Version. Aber ich denke, da wird es trotzdem noch knackig werden. Gerade die letzten paar Bosse und auch Gebiete generell, die verlangen einem schon einiges ab.
Ich muss auch sagen, Story-Mode bei dem Spiel ist halt nicht so wie in anderen Games. Das heißt immer noch das Ausweichen und Parieren, zu dem du ja gezwungen wirst vom Spiel. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie automatisch irgendwie anklicken oder so. Nein, also es wäre übertrieben. Mir macht das auch Spaß in den Kämpfen, vor allem, weil das Parieren halt ein sehr schönes Gefühl ist. Wenn du einen Typen, der dich fünfmal angreift, fünfmal parierst und dann donnerst du deinen Konterangriff, das hat was, das ist immer wieder neu geil.
Ich habe wir haben es ja schon die letzten Tage davon, ich hatte sehr viele Souls-Vibes dabei. Gerade bei starken Gegnern, wo du wirklich mehrere Anläufe brauchst, also wir reden jetzt ja nicht von 20 Anläufen, ne? So, du spielst kämpfst das erste Mal gegen die und die haben auf einmal irgendwelche Fähigkeiten und denkst, oh, ihr Schweinehunde, ey. Mhm. Wie soll ich denn damit umgehen? Und dann, und dann gehst du mal in deine Skills rein und siehst, ich könnte noch das ein bisschen ändern, ich brauche da vielleicht nochmal eine andere. Und dann einfach auch dieses Gegner lesen, merken, was machen die, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Abfolge, was passiert, wenn er das macht, dass du dann das Gespür davon bekommst, wie kämpft er. Und das war Wahnsinn, muss ich sagen.
Eine Sache habe ich da zu kritisieren, was das Anzeigen der verschiedenen Attacken angeht. Das hat mich echt ein bisschen gestört. Und zwar, es ist klar, dass du parieren, ausweichen kannst, aber es gibt ja noch was Drittes, nämlich ausweichen, nach oben, springen. Ja. Und es ist aus den Animationen für mich nie klar, wann ich mit springen ausweichen muss. Nie. Ich weiß wirklich nie, wann ich das...
Symbol an sogar.
Ich kriege das aber immer erst, wenn ich springen drücke. Dann sehe ich
springen das. Springen ist das Einfachste, weil bei springen siehst du es sogar, wann du drücken musst.
Ich habe nie gesehen. Ich spiele es jetzt 40 Stunden.
Zeigt so wie so ein Hashtag sieht das aus, glaube ich.
Habe ich wirklich noch nie gesehen. Also bei anderen Gegnern mache ich es meistens am Ton fest, nur die Musik ein bisschen leiser, den Sound ein bisschen laut, weil du am Ton sehr genau eigentlich weißt, wann du drücken musst. Aber auch nicht bei allen Gegnern. Manche haben Verzögerung, ne? Also die zählen nicht 1, 2, 3, 4, sondern 1 und 2 und 3 und auf das und kommt dann.
Also das wird dann auch irgendwann zum Problem, dass du viele Gegner gar nicht mehr parieren kannst, weil die so verzögert das machen, dass du das nicht lesen kannst, wann das passiert. Aber gut.
Fun Fact, am PC, ich habe ja das Spiel kostenlos im Xbox Game Pass gehabt, glücklicherweise. Das heißt, ich habe es auch kostenlos auf dem PC. Also ich spiele manchmal am PC, ich spiele manchmal an der Konsole, ich wechsle da immer so ein bisschen ab. Und was mir aufgefallen ist, am PC, ich habe ja so eine Low-Profile-Tastatur, die also quasi bei leichter Berührung schon auslöst. Da habe ich mir den Spaß gemacht und bin mal in den Kampf gegangen und habe einfach Space-Taste, also Leertaste gespammt die ganze Zeit, um zu gucken, ob der einfach so krass reagiert, dass ich immer ausweiche. Ja, hat funktioniert. Also ich konnte quasi einfach
hier drücken und dann... Hast du das Spiel gehackt?
Ich habe das Spiel ein bisschen gehackt. Ja. Es hat... glaube ich, bei fast allen funktioniert, beim einen oder anderen Gegner hat das dann auch nicht geklappt, aber fast bei allen. Allerdings nervt das halt auch, so will ich auch nicht spielen.
Nee. Also ich muss sagen, dann kommen wir auch zum Ende, sonst müssen wir, sonst wird's auch gefährlich, was man verspoilert da dabei, ne?
Genau, ich würde aber es wäre unrecht, wenn wir einen Aspekt nicht zumindest kurz ansprechen würden, die Musik. Wir müssen unbedingt über die Musik reden. Da gibt's nämlich den Lorien Testard, ich weiß nicht, ob er sich Testard ausspricht oder Testard, Lorien heißt er mit Vornamen und der hat für dieses Spiel 150...
Der sitzt jetzt gerade daheim und macht so die Faust. Merde.
Tut mir leid.
Mal wieder irgendein Nicht-Franzose, irgendein französisches Wort schlecht ausgesprochen.
Merde. Also an der Stelle, Entschuldigung, wir lieben deine Musik und ich ziehe auch meinen Hut, weil weder Tim und ich hätten das gedacht. Ich habe heute recherchiert, also der hat wohl 154 Musikstücke für das Spiel geschrieben, von denen 150 im Spiel gelandet sind und dynamisch sich abwechseln zwischen Kampf und Erkundung. Ja, und Wahnsinn. Die Musik reißt dich so mit. Das ist also wenn das nach Frankfurt in die Festhalle kommt für so eine Klassikvorführung, da sitzt schon bei der ersten Reihe. Das ist also das geil.
Immersion des Spiels war schon sehr gut.
Ja,
also auch gerade die Cutscenes, die da kommen, sind so immersiv. Ja. Also wirklich
Das holt dich richtig unter der Haut ab. Es löst bei mir auch viele Emotionen aus. Gerade wenn so die Gespräche halt, wie gesagt, über die schweren Themen kommen, weil die sind so real. Du hast teilweise das Gefühl an manchen ausgewählten Stellen, dass du so ein Gespräch auch im Real Life schon mal mit wem geführt hast. Deswegen fühlt sich so echt an. Ich weiß nicht, wie die Entwickler das hinbekommen haben, das so auf den Punkt zu bringen.
Was ich jetzt, weil wir gerade bei Merde waren,
ja.
Unsere Freunde in Frankreich, die ja den Humor gegen Franzosen jetzt gar nicht so zugetan sind, würde ich jetzt sagen. Also die ja schon einen erschießen wollen, wenn man auf Englisch fragt, wo der Hauptbahnhof ist, dann sagen die,
Also es gibt da zumindest immer so die Berichte, die man hört.
Sie brüllen einen mehr an. Ich habe es auch selber schon erlebt. Sie brüllen einen mehr an, dann denkt man halt als Deutscher, der macht da einen Heiratsantrag, aber in Wirklichkeit will er einen umbringen. Und das fand ich wirklich interessant im Spiel. Das ist auch so, gab so ein paar Punkte, die einen da wirklich aus der Immersion auch rausgenommen haben.
Ja.
Ich sag, das ist jetzt nicht gebraucht. Und ein Punkt dazu war zum Beispiel, dass da immer so Pantomimen-Puppen irgendwo in der Welt war. Gleich am Anfang auch eine.
Ich höre es schon wieder, dumm da.
Gegen die man kämpft, was überhaupt nicht, wo ich auch bis jetzt gar nicht verstehe, was diese Viecher da überhaupt gemacht haben. Und wenn du gegen die gewinnst, und die sind teilweise richtig bockschwer.
Ja, vor allem wenn du, ja, wir wollen ja nicht spoilen.
Ja, und dann kriegst du von denen ein Kostüm, also du kannst auch den einzelnen Charakteren Skins anziehen.
Haare, Frisuren und Ausrüstung, also ja, Social. Genau.
Und dann kriegst du von denen ein gestreiftes T-Shirt, ein Baguette und ein Barett.
Ja.
Und das in einem französischen Spiel.
Also, da hab ich gesagt, die nehmen sich an vielen Stellen und ihre eigene Kultur sehr aufs Korn.
Merde.
Ja. Ja, ohne Mist, ich war halt auch ein bisschen irritiert darüber. Also, was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie das machen. Das
hab ich auch nicht verstanden.
Die Intention ist mir nicht klar. Es ist witzig, aber du denkst dir so, auch wie du es schon gesagt hast, so, hä? Was? Warum? Ja. Es ist irgendwie komisch. Also, ja. Aber haben sich dafür entschieden. Ja, wie gesagt, also die Musik und die Cutscenes und überhaupt diese Prämisse der Welt, das alles zusammen ist hier einfach in so eine tolle Symbiose geflossen. Es funktioniert so geil alles miteinander. Und das reißt einen dann richtig mit. Was du wirklich nicht haben darfst, finde ich, ist nebenbei ein Handy offen haben oder irgendwer durch einen Raum läuft. Du musst irgendwie in Ruhe und allein das Spiel. Ich spiele es ja momentan eigentlich nur nachts, so meistens so zwischen 12 und 1 Uhr oder mal 23 bis 1 Uhr, 2 Stunden. Und das kannst du nicht bei hellem Licht spielen.
Ja, also das muss man. Und man muss auch sagen, ich hatte ja schon das eine oder andere Gespräch jetzt bei unserem Freundes- und Bekanntenkreis zu dem Spiel. Ich kann dem schon eine sehr hohe Wertung geben, weil es schwer ist, mit anderen Spielen zu vergleichen.
Ja.
Also diese ganzen Wertungen, die man jetzt sieht, 9,5, 10 von 10, bla bla bla, also das hat ja wirklich überall
hervorragende Wertung.
Ganz selten, dass da mal irgendwas bei einer 8 oder 80 oder je nachdem, wie das die Scaling der Bewertung ist.
Genau.
Aber das dadurch, dass es schwer mit anderen Spielen vergleichbar ist, dass ein sehr starker Genre-Mix auch irgendwo darstellt,
ja, auf jeden Fall.
Kann man da schon, würde ich da auch 9,0 von 10 kann man dem schon geben. Es hat für das Geld, es war auch kein Vollpreis, kein AAA-Titel, also keine 80 Euro mit bezahlt DLC und was weiß ich für ein Quatsch. Also das ist wirklich nett. Ich glaube, es hat 40 Euro gekostet, wie es im PSN-Store runtergeladen hat.
Ich habe es ja im Game Pass for free bekommen, aber es gab ja noch so ein Cosmetic-DLC für 10 Euro. Das hätte ich jetzt nicht gekauft, aber ich dachte mir dann,
hey. Das gab es da auch, Cosmetic-DLC
gab es. Genau, aber das sind wirklich nur ein paar Cosmetics, die zugegeben echt cool aussehen, aber die brauchst du halt nicht. Und ich habe das nur gekauft, um den Entwicklern einfach ein bisschen Geld zu geben, weil ich einfach fand, ich habe das jetzt im Game Pass, ich finde das Spiel so gut, ich habe denen den 10er einfach noch geben wollen, habe es dann einfach dazu gekauft. Ich habe die Outfits nicht mal an, ne, aber.
Ja. Ich habe auch nie ein Outfit gewechselt in dem Spiel.
Also das mache ich gefühlt andauernd. Also ich,
ja, das habe ich mir bei dir
das macht
schon
so Spaß. Ja, ich weiß, ich finde das irgendwie manchmal. Also ich versuche auch, dass die Gruppe dann optisch zusammenpasst. Ne? Ja,
wollen wir mal zu den nächsten Themen übergehen?
Jetzt, wo wir endlich zu den schönen Dingen des Spiels kommen, ja, einfach weiterrennen. Ich wollte was zur Bewertung sagen, weil ich es gerade noch offen habe, weil ich die quasi Stand jetzt haben wollte. Wir haben einen Metascore von 93. Damit ist es nicht nur ein Must-Play, sondern wirklich eins der besten Spiele aller Zeiten, was die gesamte Game-Geschichte angeht, in der Bewertung. Das ist ein Ding, das muss man in irgendeiner anderen Folge nochmal ansprechen. Ich finde das ein bisschen schwierig, so darüber zu sprechen.
Ja, das ist schon sehr
Ich will nur sagen, wir gucken hier nur auf Zahlen, vergleichen Zahlen miteinander und sagen aufgrund der Zahlen, das ist jetzt so erfolgreich in der Bewertung. Also es hat 93er Metascore, es hat auf der PlayStation 5 93, auf dem PC 91, auf der Xbox 91. Die User-Bewertung liegt bei 9,7 Punkten. Also was willst du mehr? Das ist der Olymp. Das ist der Olymp.
Ja, aber dabei habe ich mir auch gedacht. Und wir hatten das Beispiel ja schon mal und dann schließen wir das auch mal ab.
Ja.
Wer bewertet was?
That's it.
Wir hatten letztens zum Beispiel, ich hatte es ja erzählt, ob man jetzt auf Elden Ring eingeht oder auf ein Filmbeispiel, ist mal vollkommen wurscht. Mir waren zum Beispiel, hatte ich ja erzählt, in Nosferatu im Kino gewesen.
Ja.
Alle Leute, also wir waren Eggers-Fans, wir wussten genau, was auf uns zukommt und haben den Film bewusst ausgewählt und haben dann bewusst eine gute Bewertung abgegeben, weil er genau das war oder sogar besser als das, was wir wollten. Wenn ich jetzt daheim sitze und gucke mir den Trailer da dazu an und sehe schon, okay, das hat so ein ganz wirtes Kampfsystem, es ist eine sehr düstere Dystopie im Frankreich des 18., 19. Jahrhunderts etc. angesiedelt.
Die Belle Epoque.
Weiß ich gar nicht, ob es jetzt viele Leute gibt, die sich das Spiel holen und dann sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt kein Assassin's Creed. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So wie bei Elden Ring damals, wo Leute dann gehört haben, oh, das ist ein Open World. Zelda Breath of the Wild war ja auch ein Open World. Und dann, ich mag ja Open Worlds. Und dann kommen sie aus dem Tutorial raus und dann kommt so ein goldener Ritter auf dem Pferd und der schlägt die einfach tot. Und dann denken die, das ist ja gar nicht Breath of the Wild. Ich kann ja gar nichts machen. Ich muss ja voll skill-based und überlegt hier
ran,
was ich mache. Dann gebe ich dem doch mal einen von 5 Sternen. Die haben mich ja gelackt.
Ja, das ist immer hier. Erwartung und Erwartungsmanagement.
Und ich ganz glaube, wichtig, ja. von wie jetzt bei uns beiden, wir haben gewusst, was auf uns zukommt.
Ja.
Es hat uns keiner aufgeschwatzt,
ziemlich hier,
spielt das mal oder sowas. Und ganz im Gegenteil. Und dann kann man das auch hoch bewerten, weil das ist, wenn du auf so eine Art Spiel stehst, auf diesen Kunstansatz auch da drin stehst. Und das fand ich wirklich hervorragend gemacht, hervorragend, Atmosphäre.
Ich glaube, diese Einrichtung und was man da sonst sieht, ist dieses Art Deco, nennt man das. Also ich habe gehört, das heißt so, ich habe selber wenig Ahnung von sowas und kann das jetzt nicht bewerten, aber dieser ganze Stil, warte. Nee, ich würde gern drüber sprechen, aber ich kann es an der Stelle nicht. Das machen wir in einer späteren Folge nochmal. Es gibt ja dann auch baulich ein paar Gebäude, die sehr spannend sind in dem Spiel. Ich will die jetzt nicht vorwegnehmen. Ich sag euch nur für die Augen. Wenn ihr es gibt so eine besonders cooles Gebäude, da werdet ihr immer wieder drauf treffen. Lasst euch Zeit, wenn ihr da durchtrefft. Genießt mal die Gemälde, genießt mal die Details.
Es könnte hilfreich sein.
Es könnte hilfreich sein. Also ich hab da sehr viel Spaß auch mit so manchen Sachen gemacht, die einfach nur schön anzugucken waren, ohne dass da jetzt eine Mechanik irgendwas war.
Genau. Wir können eine reine Empfehlung aussprechen. Ich denke mal, wir haben ganz gut erklärt, was auf einen zukommt, wenn man das spielen will oder sich dafür interessiert.
Fehlt.
Ich habe jetzt auch privat schon ein, zwei Mal weiterempfohlen.
Es fehlt eigentlich nur noch unser beider Wertung. Also ich kann ja nur bis Akt 2 bewerten, habe aber da schon eine Meinung und du kannst schon mal alles bewerten.
Ja,
also auf 1 bis 10, was sagst du?
8,5 bis 9 ist das schon.
Mhm.
Also wegen mit der komischen Open World und so den Nebenquests und diesen Kinder, wie nennt man diese Spielchen immer, diese
Gestral Beach Spielchen. Ja.
Dafür werde ich jetzt mal ein paar Punkte Abzug geben. Und ich kann jetzt nicht drauf eingehen, weil das despektierlich wäre schon teilweise. Wir machen mal eine extra Folge dann, wenn mal ein paar Monate rum sind, wo wir uns gegenseitig versuchen, das Ende zu erklären.
Ja, das machen wir.
Und, gute Idee. Und das ist, also von daher 8,5 bis 9 kann man da ohne Blutdruck.
Ich würde aktuell, ich bin ziemlich ähnlich wie du unterwegs, 9 mit Tendenz zu 8,5, weil ich halt eher so ein bisschen beim Kampfsystem das ein oder andere für mich natürlich ein bisschen abziehe. Auch die Oberwelt hätte ich teilweise ein bisschen anders designt.
Das ist aber das Lustige, gerade dieses harte Kampfsystem hat eigentlich die Wertung bei mir von 8
auf
9 hochgehoben.
Das habe ich schon gedacht. Ja, aber weißt du, was ich zum Beispiel komisch, es gibt ein paar fragwürdige Entscheidungen, also fragwürdig ist immer so ein hartes Wort, ein paar seltsame Entscheidungen, will ich es mal abmildern. Und zwar, du kannst im Spiel speichern, immer wenn du an solche Expeditionsflaggen kommst. Und du kannst dich auch von einer zur anderen innerhalb eines Gebietes teleportieren. Das heißt, wenn du am Ende der Karte bist, von diesem Subterrain, kannst du dich an den Anfang zum Beispiel zurückbringen und die Instanz verlassen. Aber du kriegst erst später im zweiten Akt die Möglichkeit dazu, aus einem solchen Dungeon oder Instanz wieder auf die Weltkarte zurückzugehen. Vorher musst du da immerhin zurücklaufen. Warum kann man das bitte nicht von Tag 1, von Anfang an haben? Verstehe ich
nicht. Das habe ich auch nicht verstanden.
Bisschen eigenartig.
Ja, aber da war ich auch irritiert.
Kritik auf hohem Niveau.
Ja, gut. Jetzt zum
Summer Game Fest, weitere Titel. Ich würde da mal das Expanse in den Ring werfen.
Also man muss dazu sagen, sie haben wir haben uns sehr viele Trailer angeguckt da die letzten Tage.
Viele? Ich lebe in Trailer-Mania-Land. Ich habe seit Dienstag letzter Woche, wie viel Stunden Content waren das? 7, 8 mal eine Stunde plus 2 Stunden Hauptveranstaltung plus 13 Stunden, um die 15 Stunden Content nur Trailer gewatcht und Show.
Also ihr könnt mich jetzt ja gerade erzählen, aber ich schüttel gerade den Kopf.
Ja.
So viel dazu. Hättest du also mal lieber erklären, Obscure weitergespielt in der Zeit.
Hab ich parallel auch noch gemacht. Da kannst du mal Multitasking sehen hier.
Ja. Aha. Eben hast du gesagt, man soll nebenbei nichts anderes machen.
Ja, nach den Shows, nachts, weil ich halt total tot auf der Couch lag, musst du noch ein bisschen Klärbär sein.
Ja, Klärbär. Ja, wunder, dass dir die Kämpfe so schwer fallen. Wir können eine natürlich Spitze jetzt
ab und an.
Wir können jetzt natürlich ja nicht auf 13 Stunden Kontext oder noch
auf
mehr
gar keinen Fall.
Wir haben uns jetzt mal so ein, zwei Titel rausgesucht, wo man sagt, oh, das hat wirklich interessant ausgesehen. Wie gesagt, das sind ja teilweise wirklich nur Minuten-Trailer, die man da sieht. Oder nur
kurze Einblicke.
Da sind ja welche dabei, wie das Piratenspiel oder das Master and Commander-Spiel, wo du gesagt hast, das ist ja sogar noch im
dieses Naval
Crowdfunding sogar noch mit drin. Also das ist ja noch gar nicht wirklich eine Entwicklung.
Ja, und finde ich, stiehlt schon Skull and Bones die Show. Ja,
ist ja gar nicht so schwer.
Nee, leider nicht. Es tut mir auch echt so leid.
Ja. Und dann haben wir jetzt mal so ein paar Titel noch mitgebracht am Ende. Also generell muss man sagen, bevor man jetzt einzeln drauf eingeht, es gibt schon wieder brutal viele Spiele.
Völlig
brutal viele. Gerade was du auch im Film gesagt hast mit der Unreal Engine 5, wenn man sich die Trailer anguckt.
Wahnsinn.
Und sieht, was die da machen. Bombast. Also wirklich Bombast.
Ja, es wird nur noch geklotzt.
Ja, und dann waren ja bei so viel Spiel dabei, wo ich mir gedacht habe, da sieht jetzt alles schon geil aus, was ihr hier macht und alles fancy. Aber wie lange trägt einen das in so einem Spiel?
Ja, ne? Also hat man dann die Motivation, mal 50, 60 Stunden reinzustecken? Und ich erlebe so bei allen in meinem Freundeskreis, die zocken, es zieht sich echt wie so ein roter Faden durch. Also hat bestimmt auch ein bisschen was zu tun, wenn die Leute älter werden. Aber immer weniger Leute haben Lust, 30, 40, 50 plus Stunden ins Spiel zu stecken. Viele sind oft froh, wenn nach 20 Stunden die Geschichte zu Ende ist und man einfach ein kurzweiligeres, aber intensives Erlebnis hatte. Ich höre das immer mehr von den Leuten.
Kommt auf die Art Spiel an. Es gibt ja schon Spiele.
Ja, also MMOs ausgenommen. Ne? Ja, die sind ja immer lang.
Oder Spiele, wo du halt immer wieder kernt irgendwas machst, ne? Path of Exile oder sowas halt, ne?
So Sachen so wie Diablo und so müssen wir da schon aufs Vornehmen, aber ich verstehe schon, dass halt nicht jeder mehr Lust hat, 150 Stunden Witcher zu spielen. Ich zum Beispiel habe ja jetzt wirklich 10 Jahre Destiny hinter mir und ich spiele jetzt seit Wochen kein Destiny gerade mehr, ist mal wieder eine ganz seltene Pausephase bei mir, aber was mir das wieder an Raum eröffnet hat für neue Spiele, und dann denke ich mir jedes Mal, ey, ich darf nicht so viel an einem MMO hängen, weil wir haben jetzt zum Beispiel Unpacking durchgespielt, ist ein super kleines 2-Stunden-Game, aber es macht so süchtig. Du packst halt nur Kartons aus und richtest deine Wohnung ein. Ist so ein cozy Game. Ich finde es fantastisch gut. Wir haben Blueprints in der Zwischenzeit gespielt. Das ist ja eigentlich auch eine 9,5 von 10. Also, das
wird ja auch gehandelt als Game of the Year-Anwärter auf jeden Fall.
Zu Recht, weil es auch verdammt gut ist. Das Ding ist nur, all das bleibt links und rechts am Weg immer liegen, wenn man halt zu viel von diesen MMOs oder wiederkehrende Games spielt. Und ich habe wieder gelernt, ich muss weniger davon zocken und mehr verschiedene Spiele.
Ja, da waren jetzt schon sehr viele Spiele dabei. Gerade das eine, wo wir jetzt direkt drauf eingehen, wo ich schon weiß, das wird oder 100 Stunden eher nix halt, ne?
Also,
wenn du da rein bist. Also kann ich mir nicht vorstellen, zumindest.
Stellt euch vor, ihr guckt, ihr sitzt einfach so auf der Couch, ihr habt hunderte Trailer gerade in die Fresse geballert bekommen, ihr sitzt seit am 7. Kaffee des Tages, ihr habt gerade gegessen, habt aber schon wieder hungert und ihr seid eigentlich völlig ausgemergelt und am Ende. Und dann guckt ihr die nächsten Trailer und auf einmal zuckt so euer rechtes Auge hoch und ihr denkt so, Moment, auf einmal sind deine Augen hell offen, dein Kiefer liegt auf dem Boden und du denkst dir, was? Das sieht aus wie Mass Effect. Warum sieht das aus wie Mass Effect? Was macht das da auf dem Fernseher? Warum bewegt sich das Bild da? Was ist das? Okay, das ist Retro, wir gucken in die Vergangenheit. Nein, das ist neu. Das ist eine Spielankündigung. Ah, es ist kein Mass Effect. Es ist die Expanse. Das war mein Erlebnis. So habe ich den Trailer in den ersten Sekunden wahrgenommen. Dann sah das Ding gestochen scharf und knüppelgeil aus. Und dann fangen die an, Gameplay zu zeigen. Und am Anfang dachte ich, okay, Telltale, neues Erzählspiel, weil das letzte gelaufen ist, machen sie jetzt Unreal 5 Engine drauf und klotzen noch mal ein neues Erzählspiel rein. Nee. Auf einmal sieht das Ding wirklich aus wie Mass Effect. Und da sehe ich Third-Person-Action-RPG-Shooter vor mir. Und das wird immer geiler und immer und Expanse als großen Hintergrund. Auf gut Deutsch, mein Herz ist in den Adrenalin-Modus instant gesprungen. Ich war hellwach, alle Schmerzen von 100 Trailern vorher waren gewiped und vergessen und ich bin dahin geschmolzen, als ich das gesehen habe. Als dann noch die Musik dazu kam, das ist das Game, was ich sofort haben will, mein Highlight vom ganzen Summer Game Fest. Ich will The Expanse Osiris Reborn zocken, sofort.
Tobi ist ja gleich wieder all in, gleich mit dem Kopf rein. Dazu zu sagen, wenn du nicht von Expanse gehört hast, The Expanse ist eine Buchreihe von einem Autorenduo. Ich glaube, das ist jetzt schon über 10 Jahre oder noch älter. Nee, da doch 10 Jahre ja. Bald, roundabout. Gibt 9 Bände da davon. Von einem Autorenduo. Ist Hard Sci-Fi, würde ich sagen.
Ist Hard Sci-Fi? Die Hard haben ja diesen Sci-Fi. Künstlernamen, ne? Also der Name des Autors ist zusammengesetzt aus beiden Namen der Autoren.
Irgendwie so, ja. Und gibt auch eine Serie dazu, die schon bei 3 verschiedenen Publishern war, glaube ich.
Die hat bei Sci-Fi gestartet. Dann hat Sci-Fi gesagt, nach, glaube 3 Jahren, wir machen das nicht weiter. Und dann hatte Jeff Bezos gesagt, ich bin ein Riesenfan davon. Ich kaufe das, ich mache das zu Ende. Hat es auf Amazon rübergeholt und zu Ende erzählt. Dafür werde ich ihm ewig
zu Ende, dankbar sein. Zu Ende ist, glaube ich, nicht. Es sind noch nicht alle Bücher verfilmt, glaube ich. Oder? Ist dann abgewischt, glaube ich, irgendwann da davon.
Die Serie ist in sich abgeschlossen und hat ein Ende. Genau, und das lag aber daran, eins der letzten Bücher, das die geschrieben haben, ich kenne leider die Reihenfolge nicht, aber das letzte große, das sind ja auch schon einige dickere Wälzer.
Das sind immer so 1000 Seiten. Ich habe auch das erste, habe ich auch gelesen.
War das Leviathan? Ich weiß nicht mehr, also das fünfte erwacht. Oder so, ne? Genau.
Das erste ist Leviathan erwacht.
Ach so, sorry. Eins der hinteren Bücher. Ich habe die Bücher nicht gelesen, nur die Serie gesehen, bin so Fan geworden. Aber bei den hinteren Büchern, da haben die beiden Autoren damals geschrieben, dass sie jetzt ein bisschen erschöpft sind und eine Pause brauchen, weil sie kreativ einfach sonst nicht in der Qualität abliefern können, wie sie es wollen. Und dann haben die halt erstmal einen Break eingelegt. Und dann musste die Serie zwangsläufig halt irgendwie gucken, was machen wir damit? Und ist dann letztendlich, ja, zu Amazon gegangen und weitergelaufen. Gott sei Dank, weil ich hätte geheult, wirklich geheult, wenn das abgebrochen worden wäre. Ja. Für mich war das ein bisschen Game of Thrones im Weltall.
Ich hadere immer mit mir. Ich hatte die Serie auch schon mal angefangen zu gucken, erst 2 Staffeln. Und dann habe ich immer die Bücher. Und dann sage ich, ich will eigentlich lieber erst die Bücher lesen. Ich will lieber die Serie gucken. Und so in diesem Deadloop befinde ich mich die ganze Zeit. Aber momentan bin ich wieder am Buch dran, da mal weiterzumachen. Und dann mal gucken, dass man das mal wegbinscht. Man muss dazu sagen, The Expanse ist halt wirklich Sci-Fi. Es ist nicht so überbordend, oder nicht überbordend, ist nicht so Space Opera wie Mass Effect.
Nein. Es hat schon auf jeden Fall einen gewissen Anteil Space Opera, allein wegen der Größe der Dinge, die geschehen. Ja, der Scale schon, ist riesig.
Du hast halt nicht so viele, du hast ja keine Alien-Rassen in dem Sinne.
Nein, das ist wirklich humanoide.
Ja, die legen auch viel Wert darauf, auch in den Büchern, dass es sehr,
also
physikalisch akkurat in Anführungszeichen.
Genau.
Also nachvollziehbar.
Was so der für mich war immer, also The Expanse ist ja auch eine Serie, die sehr viel Gesellschaftskritik erzählt. Im Prinzip, als die Menschen, die haben die ganze Zeit auf der Erde gelebt, dann haben sie ja halt Technologie, um das Sonnensystem zu bevölkern. Und dann, was macht die Erde? Die schickt halt erstmal Leute los, die irgendwo wichtige Gesteine, die man auf der Erde baut, abbrauchen. Und dann leben diese Leute halt da und leben halt so ein Minenarbeiterleben. Und da hat die Erde halt sehr viele Leute hin entsandt, die dann irgendwie zu so einer Art eigenen Gesellschaft, den Beltern, geworden sind. Und
in den Gürteln von Planeten leben.
Ach so, ja. Ich habe die sehr auf Englisch geguckt, deswegen sage ich Belter, das sind die Gürtler. Gürtler auf Deutsch.
Büchern heißt das Gürtler.
Genau, die Gürtler. Und ich muss sagen, fand das halt
Saturngürtel und so dann leben, ne, wo die Gesteine rundherum fliegen.
Also man muss natürlich sagen, dass die durch die Arbeit, die machen, körperlich sehr negative Effekte haben, ne? Also die haben zum Beispiel schlecht mit der Atmung, schlecht mit der Sicht. Der ganze Körper durch diesen Lebensrhythmus, den die haben, ist total schlecht für den menschlichen Körper. Und also die verbrauchen sich da natürlich bis zum Exitus. Die Erde profitiert davon. Dann gibt's natürlich noch die Leute, die Richtung Mars geschickt wurden, die auch sozusagen ein eigener Clan jetzt sind, eine eigene Society.
Eine Gesellschaft.
Und die alle Imperium stehen in einem
schon fast.
Genau. Und diese 3 Gruppierungen, also die Gürtler, die von der Erde und die vom Mars, stehen in einem sehr komplizierten politischen Konfliktverhältnis miteinander, was sehr tief geht. Und darin agieren halt viele Charaktere. Es gibt auch noch eine große Bedrohung. Wir wollen jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall ist dieses Universum sehr reich Es lässt sich unglaublich viel Spannendes erzählen, also Gürtlergeschichten, die eher so mit der Lebensweise und der Arbeit von denen zu tun haben. Dann gibt's wieder politischere Geschichten, die mehr auf der Erde stattfinden, mit sehr, sehr starken Charakteren, die da auftauchen. Und das Ganze haben wir dann auch beim Mars, die so ein bisschen mehr so als die kriegerischen oder die, die so den Finger am Abzug haben, sehr locker haben, dargestellt. Und jetzt gab's, jetzt in dieser Geschichte verfolgten wir sehr viele verschiedene Charaktere, die an verschiedenen Orten, wie bei Game of Thrones, eben irgendwelche Dinge tun. Und das ist ein sehr spannender, auch nicht unkomplexer Plot, der sich dann so langsam enthüllt. Und jetzt, wie passt das Spiel da rein? Denn erstmal ist es Kanon oder kein Kanon? Also ich habe jetzt gelesen, ja, das soll zum Kanon gehören oder in den Kanon eingebettet werden.
Keine bekannten Protagonisten.
Das, genau, das ist das Nächste, was mir sehr gut an dem Spiel gefällt.
Ja, mir auch.
Es gibt keine Protagonisten, die irgendwie groß bekannt sind oder so. Sondern wir kriegen mal wieder frische, unverbrauchte Charaktere vor die Nase gesetzt, in die wir uns neu einfühlen dürfen und mit denen wir mitfiebern dürfen. Was wissen wir bisher über The Expanse? Es ist nicht viel. Es gibt einen umwerfenden Trailer, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Ja, ich habe ihn schon mehrfach geguckt. Der begeistert. Der Vergleich zu Mass Effect ist so eklatant.
Brutal.
Also, die Entwickler, ja.
Gerade vom Gameplay her, was man dann da drin aussieht, es ist schon eine Mischung aus, also so von meinem Gefühl her, eine Mischung aus Mass Effect und Division, The Division 2.
Genau, so Deckungsshooting, ein bisschen
Plus so ein bisschen Battlefield, weil man rundherum anscheinend alles zerstören kann. Also so, es gibt keine unzerstellbare Deckung und sowas.
Genau.
Hat sehr, sehr brachial und geil ausgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es hat dazu noch unglaublich scharfe, gestochen scharfe Grafik. Also mir ist besonders die Schärfe des Bildes ins Auge gefallen. Die war so on point. Also war wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, es ist ein Third-Person-Action-RPG. Also wir laufen rum wie bei Mass Effect. Wir haben auch zwei Begleiter dabei, wie bei Mass Effect, die spezielle Fähigkeiten haben, die wir im Kampf so Squad-mäßig steuern können. Du greifst da an, du greifst den an und so. Wie wir das halt alles aus der Mass Effect-Reihe kennen.
Ja, die haben ja auch gesagt, dass das sehr Mass Effect angelegt ist.
Genau. Also ich meine, die rennen halt riesige, gigantische Tore damit bei mir ein. Das ist genau das, was ich spielen will. Das ist,
aber das, du musst lachen, das war auch so mein erster Punkt. Wir hatten es ja vorhin zu dem Thema lange, lange Spiele spielen. Und das war auch so bei Clair Obscur, obwohl ich ja wirklich für die Story gelobt habe. Da reden wir ja von einem 40-Stunden-Spiel. Bei Mass Effect war es dann auch teilweise wirklich so, dass du 10 Minuten Palabe-Rababe, 5 Minuten gespielt, 10 Minuten Palabe-Rababe, 5 Minuten gespielt. Gerade zum Ende der Spiele hin bist du ja nur noch von Cutscene in Cutscene. Und ich muss sagen, es war bei Mass Effect okay, weil die Story gut war, die Charaktere waren gut geschrieben, auch durch die Entscheidungsfreiheit, die man oft hatte. Und das ist nämlich ein wichtiger Punkt, da wollte ich Finch schon drauf eingehen,
wie bei Witcher.
Ich kann mir viel mehr Laberababe, so hart ausgedrückt, anhören, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss darauf nehmen. Und nicht, wenn ich so mir so einen Semi-Film angucke. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel auch bei Baldur's Gate, The Witcher, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Fallout spielen teilweise, wo du weißt, ich treffe jetzt hier gleich eine Entscheidung aufgrund des Gespräches und dann verändert sich hier irgendwas. Und dann kann ich so im Gespräch auch zuhören und das in mich aufsaugen. Aber wenn ich so das Gefühl habe, ich habe mir jetzt hier schon der 8. Film angeguckt, der nicht mal gut ist, so Mass Effect Andromeda zum Beispiel. Oder bei ganz vielen so AAA-Titeln, wo die dann eine überbordende, was ist das deutsche Wort für überbordende? Übertriebenes.
Das waren beides deutsche Worte.
Overboarded.
Ja.
Übertriebene Story dann darüber packen, die so interessant ist, wie im Gras beim Wachsen zuzugucken. Also wo du so wirklich nur Klischees bedienst.
Weißt du noch, Mass Effect hatte ja dieses krass kritisierte Ende, wo alle Fans einmal gestorben sind. Du kriegst dieses intensive Spiel mit den 1000 Cutscenes, von denen du gesprochen hast, von denen ich jede einzelne liebe. Und dann am Ende gibt's ein Standbild, wie so drei Hansels auf dem Hügel neben einem Raumschiff stehen. Danke, ciao. Und einmal die komplette Community stirbt rückwärts in den Tod, steigt wieder aus dem Grab aus und sagt, Leute, wollt ihr uns verarschen? Und dann
Ich habe das vorher gehört und hab's nicht bis dahin gespielt. Und hatte dann das Glück, dass ich es erst fertig gespielt habe, wie es das Ende geändert hat.
Ich auch, Gott sei Dank, weil dieses Ende, das haben die ja so wie ein DLC nachgeliefert, das ist ja noch mal, du bist in so einer Bar, ich weiß nicht mehr, bei wem zu Hause das war, und kannst mit allen noch mal in der Ruhe ein Gespräch führen. Und das fand ich deswegen so bedeutsam, weil es eine der schönsten Szenen aus allen drei Mass Effect-Spielen für mich enthält. Also eine der großen Highlight-Szenen, für die ich das Spiel liebe, nämlich als dann bei mir war es Also mein Shepard, je nachdem, mit welchem Begleiter du unterwegs warst, Garrett oder sonst wer, hast du den halt neben dir stehen, du stehst an so einem Geländer und dann sagt er irgendwie, it was hell of a ride. Also diese ganzen drei Spiele, alles, was sie erlebt haben. Mhm. Und die Antwort darauf gibt der andere dann und sagt einfach, the best. Und diese zwei Sätze haben für mich alles in Perfektion zusammengefasst. Da gibt's nichts mehr zu sagen. Und deswegen habe ich sie auch ausgewählt als letzten Satz, ne, für unseren Endor-Special-Abschluss. Ja. Weil mir das so viel bedeutet, diese zwei Sätze, das ist pure Epik.
Und das ist halt das Thema,
das ist genial.
Was ich mich jetzt gefragt habe, wie ich den Expanse-Trailer da gesehen habe. Du hast ja, wie wir eben gesagt haben, im Vergleich zum Mass Effect, hast du ja eigentlich nur Menschen, gegen die du kämpfst. Menschen plus noch was anderes, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wie lang trägt sowas? Weil bei Mass Effect zum Beispiel hast du ja ganz viele verschiedene Völker, Rassen, Bedrohungen, die Reaper, die also hast ja ganz viele verschiedene Lebensformen gehabt, gegen die du da gekämpft hast, die auch andere Skillsets hatten, andere Movements.
Klar,
hatten. Und dann habe ich mir zum Beispiel nochmal vorhin den Exodus-Trailer angeguckt. Über das Spiel haben wir auch schon mal gesprochen vor ein paar Monaten.
Mit viel Vorfreude.
Es ist, hat man dann gesehen, so von der Wertigkeit der Charakterzeichnung und was du gesagt hast, dieses brutale Unreal 5 Engine, bam, bam, bam.
Oh ja.
Ist das bei weitem nicht so gut, auf den ersten Blick jetzt, wie The Expanse. Aber du hast halt viel mehr Varianz an Lebensformen und so dieser Trailer hat mir schon viel mehr Bock auf diese Kämpfe gemacht oder auf diese Welt, nicht auf die Kämpfe jetzt,
auf diese Welt gemacht,
was ich bei Mass Effect auch hatte, weil mir diese Space Opera mit den ganzen vielen verschiedenen Fraktionen und Völkern und Lebensformen, viel das mehr Freude gemacht hat als Göttler gegen Martianer gegen.
Es war vielseitiger, ne? Und überraschender.
Das ist das Thema auch bei Starfield, ne? Ich meine, da haben wir ja auch schon kontrovers oft drüber gesprochen.
Komplett richtig, ja.
Starfield ist halt, da fliegst du hin, sind Menschen, da fliegst du da hin, sind auch nochmal ein paar Menschen.
Ist so. Also das macht es natürlich langweilig. Ich fand die vielseitige Welt von Mass Effect auch viel einladender, weil du auch die verschiedenen Völker ja unterschiedlich drauf sind und du wirklich die Kultur kennenlernen wolltest von denen, wie sind die drauf und auch mit so vielen so eng.
Kleider gehabt, die dann aus den verschiedenen Völkern.
Kunari und Co., ne? Mega. Ja.
Und das hat mich sehr abgeholt. Und
Mal
irgendwann nochmal Zeit habe, werde ich dieses Mass Effect Remastered, wie heißt es richtig, Legacy Edition?
Ja, genau, die gibt's ja, da kannst du dich.
Die habe ich auch. Ich habe die mal downgeloadet damals, wie die für Oma war.
Dann mal Grüße an Christoph. Chris, einer meiner ältesten und engsten Freunde, hat Mass Effect, find das so, ich habe das ihm damals vorgeschlagen und ja, wir haben immer so ein Glück, ich schlage ihm immer Spiele vor und lande immer so Volltreffer, dass er diese Games dann meistens wirklich unfassbar liebt und Mass Effect fand er sowas von krass. Ich weiß nicht, wie oft er alle drei Teile durchgespielt hat, also ich weiß von mindestens 3 bis 5 Durchlaufen, komplett Durchläufen aller Spiele und zwar hat er jedes Mal halt sich einen anderen Kumpel eingeladen und mit dem alle 3 Spiele durchgezockt, obwohl er alles schon wusste und auswendig mitsprechen konnte. Er findet das immer noch so geil, dass er da einfach weitermacht und einfach nicht aufhören kann, dieses Spiel zu spielen. Er muss dieses Spiel immer weiterspielen. So begeistert ist er davon.
Ja, deshalb, also ich bin auch jetzt von all den Trailern, die ich gesehen habe, es gibt noch ein paar kleinere Spiele vielleicht. The Expanse, na, du hast ja vorhin gesagt, im Vorabstimmen, Tim, deshalb muss dir ja normal mega gefallen haben,
dass
du Dark Souls-esque Spiele.
Dark Souls und Horror gab es an diesem SGF mehr als genug. Also mir war es ein bisschen too much, muss ich sagen.
Da habe ich auch es sind viele Souls-like Spiele gezeigt worden. Mortal Shell 2, 2-3 neue IPs oder umgeänderte IPs, ein DLC zu Life of Pi. Wie Puppe. Gezeigt. Aber das war dann auch schon wieder, ich habe da bei vielen Spielen da gesehen und gesagt, ja, gibt halt auch mittlerweile schon echt viel davon. Und dann mal wieder irgendwas Neues zu machen. Zum Beispiel haben wir es ja früher auch vom Parier-System bei Clair Obscur gehabt, was da mal wieder sehr erfrischend war.
Ja.
Was aber zum Beispiel in allen möglichen Japano-Spielen seit Sekiro so tot exerziert wird.
Ja.
Und da waren auch wieder so 2-3 Spiele dabei, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich ausgefeilte Spiele mit Parieren haben will, spiele ich Sekiro. Weil das halt das 10 von 10 Parierspiel ist. Weil es deshalb, entweder kannst du es oder kannst du nicht. Das ist das einzige From-Software-Spiel, das ich nie gepackt habe, durchzuspielen, weil ich es halt nicht kann. Also irgendwann war der Punkt erreicht, da war die Skill zu Ende. Und ja, auch so bei vielen Souls-like-Titeln, die man gesehen hat, das richtig geil ausgesehen, viele, muss man wirklich sagen.
Genau das, ich sehe die immer und dann denke ich, wow, geiles Spiel, will ich spielen. Und dann kommt so eine Einblendung, Souls-like, und dann, okay, spiele ich nicht. Und so ging mir das halt echt bei jeder dritten Ankündigung auf der Hauptshow irgendwie. Aber ja, optisch waren die alle genialst. Also
mega gute
eins besser wie
gerade das Mortal Shell 2 hat total ausgesehen.
Also muss alter Schwede.
Aber ist halt die Frage, holt einen das ab halt, ne?
Mich nicht, auf keinen Fall. Aber was ich gesagt habe, so Spiele wie Ill, also krank, ne, was da gezeigt wurde, das war für mich das eindrucksvollste visuelle Spiel, was ich da gesehen habe. Ill war einfach von vorne bis hinten krank.
Auch da muss
macht seinem Namen alle Ehre.
Den Trailer für nochmal anguckt.
Das ist doch wirklich nicht von dieser Welt.
Kannst du das 25 Stunden lang spielen?
Das ist der Punkt. Ich werde es auf gar keinen Fall spielen. Das ist super safe, dass ich es nie spielen werde. Aber ich habe mir definitiv vorgenommen, da gucke ich das Let's Play. Da will ich die ganze Story sehen. Das muss ich mitbekommen, irgendwie das Spiel.
Dann ist ein neues Resident Evil angekündigt worden.
Haben sie auch richtig groß angekündigt. Ne?
Das ja, war so aber richtig. Halt vorher 10-mal
ja, aber hingeteased. Aber ich fand das cool, wo der eine Typ sagt so, ja, wirklich, nicht mehr weit, nur noch ein Augenzwinkern. Und dann ist es halt auch ein Augenzwinkern. Später fand ich schon irgendwie schön.
Ja. So. Aber auch da hat geil ausgesehen, der kurze Teaser-Trailer.
Ja.
Muss man halt mal gucken, was da rumkommt, ne?
Ich wollte noch ganz kurz, um Expanse final noch abzuschließen, noch was dran werfen. Noch ganz kurz, was man da spielt. Es ist ein bisschen was zur Story nämlich schon bekannt. Und zwar, du wirst die Rolle eines Söldners annehmen, der für die Firma Pinkwater Security arbeitet. Und du hast einen Einsatz auf dem Asteroiden Eros, der allen Expanse-Fans sofort was sagt. Und,
weil er nämlich ein sehr großes Eros-Center ist.
Richtig, genau. Und da gehen alle hin. Auf jeden Fall. Eros ist halt in der Welt von Expanse hat schon eine gewisse Bedeutung. Und
das damit goldene Spind im Eros-Center auf Eros.
Genau. Und da geht er hin. Und dann passiert was so ein bisschen schief geht. Und das setzt dann so eigentlich alles in Gang. Interessanterweise ist auch bekannt, wie das im Kanon verortet ist. Und zwar spielt es von der ersten Staffel bis zur Hälfte der dritten Staffel der TV-Serie. Das ist der Zeitraum, in dem diese Handlung parallel zu den Ereignissen aus der TV-Serie stattfindet. Das ist schon eigentlich ganz gut platziert, finde ich. Das ist auch sehr spannend, diese Staffeln, diese Zeit.
Dann genau. Machen wir Haken an die Expanse. Also ich denke mal, das kann schon was.
Auf jeden Fall.
Bin ich gute Hoffnung, kommt 2026 kommen.
Ja, genau.
Für alle Plattformen.
Ich denke mal, da kann es auch, das ist auch durchaus ein Kandidat für nochmal eine Verschiebung, weil sie es bestimmt ganz polished auf den Markt bringen wollen.
Ja, das halt so wie Cyberpunk und dann ist halt scheiße.
Oder man macht so, ne? Man hat ja vielleicht nichts gelernt. Also ich sage ansonsten
das,
so. Also
ich glaube, seit diesem Cyberpunk-Vorfall gab es sowas in der Form nicht mehr.
Das war ein industrieweiter Vorfall, das war ein Erdbeben.
Ja.
Das also haben wir ja auch draus gemerkt, gelernt.
Dass die Firma wäre fast, also die Project Red wäre fast umgegangen dabei.
Ja, die haben eine riesen Restrukturierung gemacht.
Geiles, wenn man das heute spielt, es gab ja auch den Port auf die Switch 2, die
ja richtig
gekommen ist.
Man merkt auch, nach dem Absturz, damals waren halt auch die ganzen Investoren jahrelang halt wirklich im Keller. Ich meine, die Aktie ist von fast 105 Euro, da wurde es dann am Ende mal war, gefallen auf 23,50 Euro. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Und jetzt hat man seit Release, also seit mindestens 3 Jahren oder so, hat man sich jetzt so langsam an die 50 Euro rangekämpft. Und dann kam die Switch-Ankündigung und danach der Unreal Showcase und jetzt sind wir bei 63 Euro. Also das zeigt einfach, es geht mir nicht ums Geld, sondern darum, wie sich die Einstellung der Kritiker gegenüber dieser Firma gedreht hat. Warum? Ja, weil sie einfach jahrelang dann gesagt haben, gut, dann fixen wir dieses Spiel, bis es saugeil ist. Und sie haben es halt einfach durchgehalten. Ja, und jetzt hast du das mitbekommen. Wir kriegen Ende des Monats ein neues Cyberpunk-Update.
Mit ich hab das Add-on noch gar nicht, also DLC noch gar nicht gespielt.
Warte.
Ja, du, Klonkrieger, hast ja auch nicht 150,
du musst es ja Baldur's Gate vorziehen.
150 Stunden auf der beschissenen PS4 das spielen müssen. Und dann wird's auf die PS5 geportet und mein kompletter Charakter ist weg.
Ja, das ist halt scheiße.
Ja, also ich muss jetzt wieder von vorne anfangen.
Ja, das ist schon.
Und übrigens, wenn hier irgendeiner diesen Titel Baldur's Gate nicht in den Mund nehmen darf, dann bist du das.
Dann bin ich. Ja, Moment mal. Ich bin ja gerade.
Bist du schon mit deiner Schandeglocke durch diese Stadt in Kroatien gelaufen?
Nein. Muss ich. Also ich habe mir es ja extra aufgehoben und ich habe ja klare Prioritäten gesetzt und habe durchgezogen.
Apropos.
Ich spiel's ja gerade, aber warum liegt Baldur's Gate eigentlich jetzt auf Pause-Modus? Ja. Weil Claire Obscur mich 10-mal so hart an den Konsole bringt.
Übrigens, weil wir es gerade von Schandeglocken haben, es gibt jetzt, die lassen dieses Game of Thrones-Thema auch nicht sterben, oder? Jetzt gibt es so ein Game of Thrones-Strategiespiel.
Ja, da also, muss ich sagen, ich habe Bock drauf. Ich spiele ja so Spiele gern, bin angefixt. Aber aus einem Grund, also mir hätte ein Civilization 7 Mod mit Game of Thrones vielleicht genauso gut gefallen, aber so die Vorstellung, dass du mal...
Ich hatte wieder so dieses Gefühl, so mit dem Stock in den toten Frosch reinpeken.
Ich bin bei dir. Also, ja, absolut. Weißt du, ich glaube, es wäre besser, wenn bei einem bestehenden sehr guten Strategiespiel das als DLC oder Kooperation kommt, anstatt dass man ein eigenes Spiel
umbaut,
wo das Spiel nicht so gut ist. Ja, genau. Also, ich hatte halt, der Trailer war cool, den sie gezeigt haben, der hat erstmal Bock gemacht. War klar, dass der Night King gewinnt, weil sie wollten halt eben zeigen, dass alles sich auch anders ausgehen kann, aber einfach so mich in dieser Welt zu bewegen. Ich habe auch gerade neulich noch mal einen Artikel letzte Woche gelesen, noch mal über alle Landesabschnitte, alle Bundesländer von Game of Thrones und wie viel Mann Armeestärke die haben, was die Vor- und Nachteile von denen sind, wenn es jetzt nur um strategische Lage im Land geht. Ich fand das noch mal spannend, mich
nochmal einzufühlen. Vielleicht solltest du mal mit Martin mal reden, dass er den Scheiße vielleicht irgendwann mal fertig schreibt.
Es wäre schön, wenn das geschehen wird. Aber jetzt kriegen wir nichts.
Du musst ja die ganze Zeit bei Elden Ring mitarbeiten.
Ich weiß gar nicht, kriegen wir dieses Jahr oder nächstes Jahr? Duncan Egg kriegen wir dieses Jahr, ne? Also der Heckenritter von Westeros.
Nächstes
Jahr. Ist das nächstes Jahr erst? Ich dachte.
Wahrscheinlich haben wir es am Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Ich meine, das war für 26.
Dann hören wir uns die Folge nochmal an.
Dann hören wir uns die nochmal an.
Genau.
Ja, aber so, jetzt haben wir schon einen Haufen Titel mal durchgehauen.
Aber es gibt ja so eine Tradition, das wollte ich zum Schluss noch erzählen, weil es lustig war. Auf der, wir haben ja dann die Xbox-Showcase am Sonntag geguckt und dazu schön Bierchen getrunken. Und ja, hat wie immer Spaß gemacht. Sie fahren ja die Show drumherum ziemlich stark zurück. Es ist ja eigentlich nur Trailer-Geballer. So, ich ballerlalala Trailer durch die Nacht oder so.
Ist aber auch mittlerweile viel sympathischer als das, was sie vorher gemacht haben.
Das war so awkward,
was da teilweise
passiert ist. Es gab teilweise echt nicht gute Shows, also die nicht so doll waren, aber ich muss sagen, ich würde mir ein bisschen mehr Showanteil wieder wünschen, also weil Trailer kann ich mir online ohne eine riesengroße Messehalle angucken.
Eine gute Mischung.
Ja, du, warum macht man das? Du willst ja sehen, wie das Publikum reagiert. Du willst mitschreien, mitfiebern oder mal mitbuhen auch oder so aus Spaß.
Und ja, mitbuhen, nur wenn neues Diablo für
oder das nächste Souls-like gezeigt wird.
Halt die Klappe.
Buh!
Ja, kann ja nicht jeder immer alle Spiele auf Mädchenmodus durchspielen da.
Ja, apropos.
Guck dir doch einen Film, wenn du das nicht kannst, guck dir doch einen Film an.
Das gab ist Let's Play.
Es gab da früher immer diese interaktiven Soap-Operas, wo du auf die, von der Fernbedienung aus drücken kannst. 1, 2, 3, 4. Das ist doch genau das Richtige für dich. Dann
macht das sowas. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber das wo wir gerade genau bei Games mit Mädchenmodus sind, Dying Light, The Beast, würde ich nochmal honorable mention, sah absolut super geil aus.
Das sah schon cool aus, aber ob das, das sind auch so Spiele, boah, wie lange hält er an der Stange? Ne? Dying Light habe ich auch ein paar Mal angezockt.
Also ich kenne Leute, die darauf schwören, ne, dass das ein Gott-Game ist.
Die sind auch cool, aber das ist
ja.
Du kämpfst halt gegen Zombies, dann kämpfst du gegen stärkere Zombies, dann kämpfst du gegen größere, stärkere Zombies.
Ja, aber irgendwie ist das ja in allen Games auch so, stärkere Gegner, Bossgegner. Also da ja,
das ist schon, es
aber
ja, ja. Gerade wenn du jetzt bei Dark Souls zum Beispiel bist, oder bei irgendeinem Souls-like, du musst dir mal angucken, wie viele verschiedene Gegnertypen es in so einem Spiel gibt. Und das ist der Wahnsinn. Und die werden nicht wie in so Ablegern, wo man früher gesagt hat, so Souls-like hier, Lords of the Fallen, wo du merkst, die machen permanent das Gegner-Recycling. Die werden dann immer wieder, du kämpfst in dem 1., 4., 7., 29. Akt immer wieder gegen dieselben Gegner. Und das machen die bei From Software so gut wie gar nicht. Wenn, dann kommen die nochmal in einer total overpowereden Form oder irgend sowas rüber. Oder irgendein Boss-Gegner, den du hast, tappt dann da als normaler Gegner auf einmal durch die Gegend.
Ich habe mal eine Frage an der Stelle. Wenn du, wie viele, jetzt mal über den Daumen gepeilt, wie viele verschiedene Gegnerarten würdest du sagen, hatten so ein Elden Ring normalerweise?
Boah, ein Elden Ring?
Ja.
Hunderte.
Ja? Hätte ich ganz anders eingeschätzt. Also ich wusste jetzt das überhaupt nicht, hätte es komplett anders eingeschätzt.
Also Elden Ring müssen wir jetzt mal ChatGPT oder so fragen im Nachgang. Ultra viele Gegner an.
Okay,
ultra
krass.
Viele. Du hast von kleinen Fledermäusen bis zu Drachen da dazwischen komplettes Portfolio. Und auch mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Stärken. Also, du, gerade jetzt, wenn du auch so...
Jetzt reicht's mir mit dem Souls-like auch schon wieder. Nein, erzähl, ich hatte Spaß. Ja. Also, ich hätte gedacht, da hast du so 40 verschiedene Gegner, wäre meine Schätzung, 60 vielleicht, das Spiel ist ja sehr groß, mit sagen wir mal 60. Mehr. Aber ich hätte also nie gedacht...
Das ist jetzt so mein Gefühl, das ist schon...
Hätte ich nie gedacht.
Brutal viel. Und du hast halt auch
krass.
Pro Gebiet ganz viele verschiedene Gegner, die dann auch aber zu dem Gebiet passen halt, ne?
Also das ist ja bei Claire eher nicht so, ne? Da hast du eher weniger Gegnertypen, die zwar auch für ein Gebiet so ein bisschen typisch sind. Da gibt's mal ein Gebiet, wo die Gegner zum Beispiel keinen Feuerschaden mögen oder
wollte ich schon nicht drauf eingehen, ist mir dann auch noch so ein bisschen als negativer Punkt eingefallen. Auch viel Gegnerrecycling, gerade am Ende.
Ja. Ah, gut, das weiß ich schon nicht, aber.
Ist okay, ja. Aber selbst da, die haben schon sehr viele Gegner zur Auswahl. Und es gibt halt super viele Spiele, wo du Lords of Fallen ist also das beste Negativbeispiel. Das haben sie jetzt aber auch zum 10. Mal weitergepatcht. Die haben das Spiel komplett überarbeitet mittlerweile, weil die so viel Kritik bekommen haben für ein eigentlich gutes Spiel. Haben es gerade, habe ich letzte Woche gesehen oder vorletzte Woche, haben sie wieder eine neue Version rausgeballert, wo sie noch mehr Probleme gefixt haben, die sie hatten. Also die arbeiten permanent auch an mit der Kritik der Spieler. Und ja, schon deshalb, ich gucke mir heute viele Trailer immer mit anderen Augen an, sondern so aus der Brille. Wie lange catcht mich das? Ich meine, das sagt jetzt jemand, der die letzten 6 Monate 200 Stunden Path of Exile 2 gespielt hat.
Ja.
Und du machst ja immer wieder selber. Es gibt ja nur 3 Akte, die du 2-mal machen musst.
Das hatten wir halt schon mal, ne? Diese repetitiven Dinge, die man darf ja nicht vergessen, die machen trotzdem unglaublich viel Spaß.
Ja, und man hat halt auch immer wieder andere Herausforderungen, andere Arten, wie man das macht, hat das schon. Aber generell, wie gesagt, bei vielen Trailern vorhin, ist für mich immer die Frage, okay, ist das jetzt hier eine Materialschlacht? Kriegst du jetzt hier nur gezeigt, was kann die neue Engine, was könnte man theoretisch mitmachen? Oder machen die dann halt auch was Geiles damit schon, ne?
Hast du recht.
Ist ja immer, kennst das ja auch so, dieses Gefühl.
Also ist,
und das war ja bei Starfield wohl der Hauptkritikpunkt, dass du immer das Gefühl des Kulissenspiels hast. So, das ist.
Da stehen ich weiß schon, was du meinst.
Da stehen wieder dieselben 7 Container.
Die sind dann halt das geht so ein bisschen, und dann
mehr in hellgrau.
Das ist die freie Erkundung. Da hast du halt das Problem, wenn du eine Zone auf so einem Planeten irgendwo ansteuerst, dann tut das Spiel halt um dich rum eine gewisse Menge Hotspots
generieren. Ja, aber auch bei der Hauptstory war das viel Kritikpunkt, oder? So, dass du so gemerkt hast, okay, du kannst halt durch 4 Türen gehen, aber dann durch die andere kannst du wieder nicht durchgehen.
Habe ich jetzt nicht so stark so erlebt, ne? Fand ich jetzt nicht. Also ist mir persönlich nicht so
erkannt. Ich hatte letztens nochmal so eine Starfield-Review für mich gemacht, weil ich eigentlich mal so um die Weihnachtszeit rum eigentlich mal ein neues Spiel gesucht hatte. Mhm. Und gedacht habe, komm, das kannst du ja mal für den PC mal holen und mal austesten. Und dann habe ich mir so 10 Minuten, lass eine halbe Stunde Gameplay angeguckt.
Ja, hatte ich einfach nicht.
Und gecatcht. Auch so, und wieder so 2-3 Review-Videos sogar unterschiedlich, also wo auch Leute das gut bewertet haben sogar. Ja. Besser als ich dachte, bewertet haben. Und es hat mich trotzdem 0 abgeholt.
Es hat auch von den ganzen Bethesda-Spielen, würde ich sagen, schon mit zu den schwersten Stand. Das muss man schon sagen. Dafür, dass wir da so lange dran gearbeitet haben, läuft es nicht wirklich gut. Ich beobachte es ja auch regelmäßig, muss sagen. Es hat halt relativ wenig Spieler zurzeit und die DLCs, die haben halt auch nicht so wirklich stark reingekickt.
Es hat sehr wenig Spieler. Ich habe auch so ein Video gesehen, Starfield in 2025 oder so, wie hieß das? Das war Anfang vom Jahr und dann hat das halt eine aus der jetzigen Sicht,
jetzt mal,
ob man das gibt, ich weiß nicht, wie er heißt, der macht immer ganz viele Videos, der spielt sogar Herr der Ringe online und sagt dann, wie ist das im Jahr 2025 aktuell noch spielbar, was passiert in dem Spiel, machen die da Patches, machen die Updates, und auch der hat gesagt, also Starfield ist wirklich, das ist schon der tote Frosch bei Bethesda halt. Ne?
Auf also jeden Fall. Also in dem Portfolio ist das schon das, was am schlechtesten gerade abschneidet. Ich meine, bei Bethesda-Spiele reifen über die Zeit. Das kann sein, dass wir in 5 Jahren nochmal drauf gucken und es ganz woanders steht. Aber ich habe noch nie so ein schlechtes Gefühl bei einem Bethesda-Spiel gehabt wie bei dem.
Also, im Nachhinein. Du hast ja sogar gesehen, dass sogar die Skyrim-Zahlen wieder nach oben gegangen
sind,
nachdem sie eben das Oblivion-Remake gemacht haben.
Wie viele Leute sich da drauf gestürzt haben, das hat mich total gewundert. Das ist vielleicht die Generation, die es damals nicht gespielt hat und jetzt sagt, komm, beim Remake, da schaue ich mir das jetzt an.
Fand ich aber auch interessanter, gehört jetzt auch wieder nicht zur Game-Show, dieses Tainted Crail, was so ein kleines Entwicklerstudio da rausgehauen hat, das eigentlich auf den ersten Blick aussieht, genauso wie Skyrim, mehr oder weniger, nur in
Dark. Ach doch, jetzt ist
Dark wieder da, Grim Fantasy.
Genau.
Das hätte ich mir eher nochmal gegeben, obwohl es wirklich grafisch und auch spielerisch schwierig sein soll. Soll aber eine geile Story und so haben, so mit hier König Arthur und so. Hätte ich mir jetzt eher gegeben als Oblivion Remastered, muss ich sagen.
Um damit auch mal so ein bisschen zum Ende zu kommen, wollte ich noch sagen, das Summer Games Fest hat unglaublich viel zu bieten gehabt dieses Jahr. Also ihr könnt auch, ihr müsst nicht mit der Hauptshow anfangen. Vielleicht fangt ihr auch mal mit diesen einstündigen Nischenvideos an, wo ihr sagt, ihr macht jetzt nur mal Wholesome Games. Da habe ich total viele Spiele gesehen, wo ich gesagt habe, oh ja, das will ich aber mal spielen. Da war eins dabei, wo du irgendwie so einen VW-Bus und so einen Bulli heißen die, glaube ich, ne, die man früher da gefahren ist, die so viele Leute auch als Wohnraum umgebaut haben. Und da gibt's ein Spiel, wo du halt genau das machst und irgendwo in der Natur bist. Und ich fand halt, ja, nach einem langen Arbeitstag kann ich abends auch mal sowas gemütlich auf der Couch spielen, dann ins Bett gehen.
Waren ja auch so Spiele, wo du
tolle Sachen dabei.
Wie heißen die? Survival Game.
Ja.
Aber dann auf einem Zug drauf.
Ja, so total abgefahrene Sachen.
Oder dann quasi das Survival Game ist ja immer das Thema, dass dein Haus nicht in deiner Nähe ist und da fährst du halt dann damit rum. So.
Ich fand das super cool, ja. Also da gab es echt
so ein kleines Spiel, irgendwas mit Abyss, ich habe mir das aufgeschrieben, das hat auch super interessant aussehen. Also es gab auch viele, nicht nur so AAA Schlachtschiffe, sondern auch viele kleinere Themen, wo man dann eher auch mal hängen bleibt.
Ja, und vielleicht, also weil wir es jetzt noch gar nicht angesprochen haben, jetzt aber schon zum Ende kommen und es muss erwähnt werden, Outer Worlds 2 kommt, Obsidian liefert hier wieder ab, ich fasse es wirklich kurz zusammen. Ich finde, es gab nach dem Xbox-Event nochmal eine extra Show, die sich nur um, ja, vor allem eben um Outer Worlds 2 gedreht hat. Und am besten schaut ihr euch die an, wenn ihr es in der Tiefe wissen wollt. Ich kann euch aber sagen, das erste Spiel fand ich sehr lustig und ihr wisst ja, dass Obsidian gut ist, auch mal kleine Rollenspiele zu machen, wo nicht jeder Bereich auf der Karte riesengroß ist. Die sind manchmal auch wirklich richtig klein, aber dafür gut genutzt. Und ich finde, sie haben jetzt bei dem neuen Spiel, bei dem Nachfolger von Outer Worlds, skalieren sie alles hoch. Also ich glaube, es ist das größte Game, so mit einer der größten Sachen, die sie bisher gebaut haben. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es dem Spiel gut tut, weil ich fand, dass das erste Outer Worlds nämlich schon genau die Größe hatte, die es braucht, um gut zu sein. Also ob diese alles jetzt noch mal ein bisschen nach oben aufdrehen, alles noch mal verbessern und erweitern. Ob das die richtige Strategie ist, weiß ich noch nicht. Aber sie haben sehr viel Fan-Feedback aufgenommen und an viele Verbesserungen gezeigt, die sie aufgrund von Feedback gemacht haben. Die fand ich alle sehr gelungen. Es ist ja eh so ein total weirder Mix aus ein bisschen Bioshock, ein bisschen Fallout. Ja, genau. Und das macht das Spiel auch so interessant. Das ist auch wieder so komisch. Es gibt zwei Spiele, bei denen ich seit gefühlt Jahren vor dem Endboss stehe, sie einfach nicht fertig gespielt habe. Das eine war das, wie hieß denn da der erste Teil von Frozen Wilds? Nee, sag mir mal bitte kurz, wie es heißt. Mech-Dinosaurier, du spielst Aloy. Sag mir doch mal, wie heißt denn das jetzt nochmal? Wir gucken nicht nach. Horizon. Danke, ja. Zero Dawn. In unserem Alter darfst du was auch schon mal hängen. auf jeden Fall.
Nee, unter dem Alter hängt ja nicht nur das.
Das war jetzt vielleicht ein bisschen mehr Information, als ich mir gewünscht hätte. Ja. Zitat Tarantino. Ja. Aber was ich sagen wollte, so, da stehe ich seit Ewigkeiten. Ich habe irgendwie noch diese fette Rüstung geholt, die dann einen super Mega macht. Und dann habe ich halt nie den Endboss umgehauen. Vor dem stehe ich jetzt und drehe Däumchen seit Jahren. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach so. Ich warte auf den Moment, wo es heißt, du musst jetzt wieder rein und das beenden. Und so war es bei dem anderen eben auch. Ich stehe auch bei Outer Worlds eigentlich direkt vom Schluss. Aber vielleicht, das werde ich sicherlich noch beenden. Apropos, wir kommen auch zum Ende, aber wir machen das klassische Ding, und zwar yet another thing, one more thing to announce, um genau zu sein. Das hat die Xbox auch wieder gemacht, also die Show war zu Ende, dann kommt dieses one more thing, du weißt, es gibt nochmal eine fette Überraschung. Und dann sehe ich so ein richtig geiles Spiel vor mir ablaufen, denke mir so, jupp, ja, und je länger der Trailer läuft, desto mehr denke ich, okay, will ich spielen, will ich haben, okay, was ist das, denke ich, eine neue IP, ein neues Franchise, was kommt da? Und auf einmal kommt Call of Duty. Ich so, was? Stopp, halt, stopp. Und das hat mir so viel über mich selber irgendwie auch gelehrt. Weißt du, ich guck mir das an, ich bin voll begeistert. Ich will dieses Spiel unbedingt haben, spielen. Das zieht mich oben an. Und dann kommt so dieses Schild von oben runter. Ba-ba-baum, Call of Duty.
Und dann willst du es nicht mehr haben.
Und dein Gehirn sagt, ich spiele ja jedes Jahr die Kampagne durch. Und ich werde auch, das hätte ich eh gespielt, auch wenn es ein COD ist. Das mache ich ja seit dem ersten so. Ich spiele jedes Jahr die Kampagne und nie den Multiplayer.
Du bist so verrückt.
Und das ist halt so meinte, ich liebe diese 5-Stunden-Action-Kampagnen, aber dass sie es geschafft haben, mich so zu verarschen, dass ich nicht mal bei einer Xbox-Präsentation also drauf gekommen bin, dass es natürlich eben jetzt erst recht ein Call of Duty sein muss. Das macht ja auch Sinn. Die haben diese rechtliche Sache gewonnen, die haben die Firma bekommen, den Merger gemacht. Na klar bringen die so eine geile Nummer, aber ich bin nicht drauf gekommen und ich fand's so cool, das Spiel geil zu finden, was da vor meinen Augen ablief, dem kein Label, keine Schublade aufzudrücken. Und erst als es mir in die Fresse gehauen wird, das ist Call of Duty, merke ich, wie mein Gehirn anfängt, anders drüber zu denken.
Ja, da warst du wahrscheinlich, oder wir beide waren da relativ alleine damit wahrscheinlich. Da ja. Ganz viele 18-Jährige haben sich die Hose voll gejulet vorne, weil sie, Call of Duty.
Hätte ich aber früher auch.
Ja, du hast es ja nie online auch gespielt. Ich war ja jemand, wegen der das online gespielt hat. Nee. Hoffentlich können wir Wallruns machen und hoffentlich gibt's ganz viele Skins, die wir dann alle kaufen können. Und
bitte nicht.
Bitte noch mehr Wallruns und noch kleinere Maps. Fickt euch.
Ich meine, mich hat nicht jedes Call of Duty über die Jahre abgeholt, aber das war wirklich so, ich habe den Trailer gesehen und ja, fast schon gewünscht, dass es vielleicht eine eigenständige neue IP ist, weil es halt cool war. Und ich glaube, ich habe im Internet da mal geguckt, ob es nur mir so ging oder vielen anderen auch. Und es gibt ganz viele Berichte, also es muss wohl relativ vielen so gegangen sein, die das so erlebt haben. Das fand ich irgendwie eine ganz witzige Erkenntnis so zum Schluss vom Summer Game Fest.
Auf jeden Fall.
Genau.
So, Ende vom Ende sind wir am Ende vom Ende.
So sieht's aus und ich komme jetzt endlich mal dazu, heute was zu futtern. Wir nehmen übrigens um 10:30 abends gerade auf für euch da draußen. Und ich habe heute echt noch nichts gegessen. Jetzt wird es echt höchste Zeit.
Ja, sonst stirbst du uns hier noch.
Richtig, du weißt, ich ernähre mich ja zu 99% nur von Kaffee. Merkt man meistens nie, aber es ist wirklich so. Ist wirklich so.
Merkt man nicht. Also ich habe jetzt eigentlich gemerkt, dass du so viel Beruhigungstee und so trinkst den ganzen Tag über auf jeden Fall.
Ja, nach so 4 Jahren ist dir das noch nie aufgefallen. Wundere ich mich auch immer wieder drüber.
Aber ja, hey. dass die Leute in deiner Umgebung und so das überhaupt nicht berichten. Dass du so ein ruhiger, ausgeglichener Typ bist. So
total.
Von dem man selten irgendwas hört.
Meine Seele ist ja sehr meditativ grundangelegt. Ja, ich schleiche ja auch immer
so gemütlich. 40 angefangene Spiele. Wo er vom Endboss rumsteht.
Genau. Ja. Aber du weißt ja, der Weg ist das Ziel, das Erlebnis zählt, nicht nur das Spiel zu beenden.
Ja, und dasselbe gilt auch für Podcasts.
Oh, aber für heute ist jetzt mal Schluss. das nächste Mal hören wir uns dann im Juni, weil du bist im Urlaub, ich bin im Urlaub, dann mit der Arbeit beruflich weg. Also im Juli wird es dann das nächste Update von uns geben. Ja.
Mit hoffentlich spannenden Themen.
Genau. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl und lasst uns auf einen schönen Sommer hoffen, dass jetzt endlich das Wetter wieder dreht und wir 30 Grad haben.
Ciao, Kakao.
Bye, bye.